Einen wunderschönen guten Abend zum 32. WTF-Talk tatsächlich. Wir haben eine ganze Anzahl von Folgen inzwischen zusammengekriegt und wir sprechen heute über die Entwicklungen in Polen. Und ja, wir sind beim Stammteam ein bisschen unterbesetzt. Dafür haben wir ganz, ganz viele tolle Gäste da. Ja, mein Name ist der Holm. Ich habe sehr, sehr wenig mit Polen zu tun. Ich werde es vielleicht noch mal irgendwie erwähnen in der Folge. Aber vielleicht, Lydia, vielleicht magst du kurz sagen, warum du dieses Thema so heute unbedingt machen wolltest.
Genau, ich hatte das Thema schon lange auf dem Schirm, weil ich in Polen geboren wurde und 1987, als ich 4,5 war, mit meiner Familie dann ins Ruhrgebiet gezogen bin. Und ein großer Teil meiner Familie, also ganz viele Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel, alles Mögliche, leben da und ich habe viel Kontakt mit denen und ich kriege das dann immer mit und habe auch immer Urlaub da gemacht und mache das immer noch. Und dementsprechend ist es für mich sehr spannend, immer wieder auch so ein bisschen zu schauen, wie läuft es da, wie läuft es hier. Und ich habe gedacht, das ist aus meiner Sicht interessant genug, um darüber auch mal mit Menschen zu reden, die sich auch fachlich damit beschäftigen. Und von daher finde ich es schön, dass wir hier mit ganz verschiedenen persönlichen und auch fachlichen Perspektiven mal über Polen sprechen können.
Ich finde es ja immer spannend, wenn ich versuche, deinen Geburtsnamen auszusprechen, aber
Wawrzyniak, genau. Wawrzyniak ist ein toller Name. Wawrzyniak war immer super zu verwenden hier. Nicht ganz und naja, macht immer Spaß, wenn man den buchstabiert hat. Immer.
Jo, Katharina, wie sieht's bei dir aus, mit dem Bezug zum Thema?
Ja, tatsächlich ähnlicher Bezug wie bei Lydia. Ich bin auch in Polen geboren worden. Meine Eltern sind ja vor der Wende noch, da war ich so 3, rübergemacht, auch nach NRW. Und das heißt, ich habe auch einen familiären Bezug zu Polen, also noch viele Verwandte, die dort leben. Und ja, während der Jugendzeit war es so, man hat eigentlich fast alle Ferien dort verbracht. Und natürlich ist es so, dass man da auch ganz anders auf die politische Situation blickt. Und ich finde, gerade im Hinblick auf den Rechtsruck ist Polen super spannend. Also erstmal war es ein sehr negativer Ausblick, weil man sich dann überlegt, okay, was ist der Plan B, wenn in Deutschland ein Rechtsruck erfolgreich wäre? Dann kann man ja nach Polen gehen. Dann war es so, okay, möchte man da wirklich unter der PiS hin mit der Justizreform und allem? Und jetzt ist es doch sehr positiv. Und da finde ich spannend, was kann man vielleicht ja, sich da abschauen in Bezug auf Umgang mit populistischen, rechtspopulistischen, nationalistischen Parteien.
Sagst du noch ein bisschen, was du sonst so tust
Ach
in
so, ja, ich bin Autorin. Ich habe mehrere Bücher gemeinsam mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti, vor allem zum Thema Verschwörungsglauben, geschrieben. Und da haben wir tatsächlich auch mit Menschen gesprochen über Verschwörungserzählungen, die in Polen beispielsweise auch in den vergangenen Wahlkämpfen und bei politischen Debatten immer wieder eine Rolle gespielt haben. Und das sind ja auch so Narrative, die immer wieder gerne von PiS-Politikerinnen aufgegriffen werden.
Also was die Peace ist, das müssen wir gleich noch mal uns ein bisschen anschauen. Aber vielleicht erstmal Martin, du bist uns tatsächlich aus Polen zugeschaltet, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Genau, ich bin heute der Mensch vor Ort, in Warschau gerade. Ich habe leider keine polnische Familie, die mir so en passant ein bisschen diese schwierige Sprache hätte beibringen können. Und bin stattdessen nach dem Abi durch Zufall mehr oder weniger hier gelandet und habe ein Jahr in Masuren gelebt, in einem kleinen Museum gearbeitet, in so einer Art FSJ im Ausland im Grunde war das. Und bin so ein bisschen hängen geblieben hier und bin immer wieder gekommen und jetzt arbeite ich hier als ARD-Korrespondent im Studio in Warschau.
Tja, Sebastian, du warst kürzlich in Polen. Hast du
Ich war vor 3 Wochen zuletzt da. Meine Mutter ist Polin, mein Vater ist Schlesier, wenn man das so sagen möchte, wobei wir da nie viel Wert drauf gelegt haben. Meine Mutter und mein Vater wohnen, nee, mein Vater ist wieder nach Polen aus anderen Gründen in die Richtung. Meine Mutter ist hier. Meine Eltern sind beide Dolmetscher-Übersetzer. Insofern wurde bei uns immer auch Polnisch gesprochen. Ich bin irgendwann Mitglied der deutsch-polnischen Gesellschaft geworden und arbeite eben auch in meinem Dayjob mit Polen in Polen, weil ich familienrechtspsychologische Begutachtungen mache und wir die eben auch auf Polnisch mit polnischen Testverfahren anbieten und dann eben auch mit der polnischen Justiz mitunter zu tun haben. Und darüber hinaus begleite ich die polnische Innenpolitik immer mal wieder für die Jungle World mit Artikeln und Beiträgen. Und ach, ich mag meine Polen. Und ich schwanke immer wieder, je nach Jahreszeit, ob ich eher Pole oder Deutscher bin. Aber Schlesier bin ich nicht.
Ja, da muss ich tatsächlich, ich bin von der Abstammung her tatsächlich halber Schlesier, aber das andere Schlesien. Also es gab ja in Schlesien, gerade im östlichen Teil von Schlesien, wo Lydias Familie, glaube ich, herstammt, schon immer eine relativ starke Durchmischung der Teil von Schlesien, wo meine Großmutter aufgewachsen ist und mein Vater geboren ist, war tatsächlich in der Zeit noch mit sehr, sehr wenig polnischem Einfluss. Und ich habe dann mal geschaut, nachdem Lydia sich so wunderschön dekoriert hat, was ich denn finde, was von meiner Großmutter vielleicht aus der Zeit stammt, und tatsächlich nichts, weil sie konnten tatsächlich nichts mitnehmen. Insofern, was bei uns im Haus dann immer da war, war eine Flasche Stohnsdorfer, wobei der inzwischen auch in Deutschland hergestellt wird.
Oh.
Aber Stohnsdorf Stanischow ist so, also in der Ecke von Jelenia Góra, wo Sebastian auch irgendwie erzählt hat, dass er neulich war. Ja. Aber das ist so, da hört es mit meinem Bezug zu Polen, abgesehen davon, dass ich in der Gegend auch schon zweimal war, dann auch relativ schnell auf. Adam, du bist wieder bei uns. Und du bist ja der Geschichtsmensch normalerweise für uns.
Hey, ja, ich bin der Geschichtsmensch, aber ich habe auch polnische Wurzeln, wie hier schon ganz oft genannt. Ich bin Jahrgang 79. Nach Deutschland gekommen bin ich mit meiner Familie 89. So ganz kurz vor der Wende, als ja, vielleicht der Sozialismus nicht mehr ganz ewig schien, aber so ganz, was danach sein würde, wusste man auch nicht. Und dann habe ich die nächsten 10 Jahre in Wuppertal verbracht. Und auch wie Lydia, wie Katharina erzählt haben, diese 90er habe ich unglaublich viel in Polen verbracht. Man ist dann sofort immer wieder zu Besuch hin und eben die Cousins und die Familie. Und da habe ich so diese ganzen heranwachsenden Dinge in diesem wilden 90er Jahre Polen erlebt. Also die kompletten Westfilme auf VHS-Kassette und ach ja, ganz viele Dinge. einige davon sind auch schon wieder legal, also könnte man, nee. Aber ja, die 90er in Polen. Und dann habe ich aber komplett in Deutschland Geschichte studiert und dieses Poleninteresse war bei mir gar nicht mal so fachlich, aber im Lebenslauf doch immer präsent, weil ich mich immer irgendwie bemüßigt fühlte, den deutschen Polen irgendwie zu erklären in seiner Komplexität, dass es doch mehr so wäre, aber dann doch ganz anders. Und da erwische ich mich bis heute und ich muss sagen, in den letzten Jahren bin ich da ein bisschen freier mit, wenn ich heute so spreche wie hier oder YouTube-Videos mache oder Podcasts, dann lasse ich mich doch ein bisschen mehr gehen und werd auch ein bisschen zum Polen-Erklärbären. Aber das ist so eine Rolle, in die ich reinwachse. Deshalb danke für die Gelegenheit.
Ja, und da das Stichwort schon fiel und es war klar, dass es relativ schnell fallen würde hier, wer mag mal kurz auseinanderklamüsern, was die Peace ist und welche Rolle sie in den letzten Jahren in Polen gespielt hat?
Also
Fang doch einfach mal
kann
an,
ich, aber
Katharina,
ich, also.
bevor wir den Martin überstrapazieren bei den aktuellen Entwicklungen.
Ich fange an. Meintest du jetzt?
Ich
Okay.
wollte dich nicht überstrapazieren, aber von
Nee,
mir aus
alles
mal.
gut. Alles gut. Du weißt, ich bin nur einfach, weißt du, ich bin diese strenge ARD-Moderation gewohnt und mit so viel Freiheit hier komme ich gar nicht klar. Die Peace ist, und ihr ergänzt bitte, weil ich bin da auch nicht ganz sattelfest, was die Peace-Geschichte angeht, aber die Peace ist im Wesentlichen eine Partei gegründet 2001 von den Brüdern Lech und Jarosław Kaczynski, Zwillingsbrüder, die die polnische Politik wie wenig andere geprägt haben. Die sind beide in der Solidarność-Bewegung gewesen, also in den 80ern in dieser Gewerkschaftsbewegung um Lech Wałęsa, der große Werftstreik 1981, was zur ersten freien Gewerkschaft im Ostblock geführt hat, die wirklich erkämpft wurde und was auch eben Teil dieses polnischen Mythen- und Legendengebildes ist, auf dem der Staat seine Identität quasi irgendwie auch immer weiterbaut. Und die waren damals mit dabei und sind aber relativ schnell nach der Wende da quasi ausgeschert, weil die für eine ganz harte, ganz rigorose Abrechnung waren, mit dem kommunistischen oder realsozialistischen oder wie auch immer man das denn benennen möchte, Staat der Volksrepublik. Und haben durch verschiedene Parteigründungen zum Teil an Regierungen teilgehabt, waren auf jeden Fall immer in der Politik dabei. Und dann haben sie 2001 die PiS gegründet, Pravo i Spravedlivost, also Recht und Gerechtigkeit. Und der Name ist insofern Programm, als dass die sich immer verstanden haben als so eine klassische Law and Order Partei. Lech Kaczynski war Justizminister und steht da also für mit die härtesten Justizreformen im Sinne von Verschärfung des Strafrechts, die PiS, die Polen so erlebt hat in den Nachwendejahren. Und dann ist die Partei mit viel Auf und Ab 2005 gewählt worden und hat da eigentlich schon gezeigt, wo es so hingeht, wenn sie denn mal dürfen, weil sie in 2 Jahren tatsächlich sehr schnell versucht haben, sehr viel grundsätzlich auf den Kopf zu stellen und recht rigoros durchzuregieren mit einem sehr wertkonservativen Grundprogramm, was damals noch nicht so sehr, aber auch schon erkennbar eine starke sozialpolitische Ausprägung hatte und eine ganz klar nationalistische Note. Und die sind damals am Rechtsstaat gescheitert, also in der verkürzten Variante jetzt, und sind nach 2 Jahren ja in die Knie gegangen. Es gab vorzeitige Neuwahlen, diese Regierung ist zerfallen und 2015 sind sie, obwohl zwischenzeitlich totgesagt, wiedergekommen. Sind gewählt worden, haben mit 37% nach dem polnischen Wahlsystem funktioniert das, die absolute Mehrheit im Parlament gehabt. Der Präsident Andrzej Duda, der bis heute Präsident ist, gehört auch zur PiS. Und damit hatten die eigentlich alles in der Hand, was sie brauchten, um dann 8 Jahre lang durchzuregieren und diesen polnischen Staat von innen nach außen zu krempeln. In fast allen, würde ich sagen. Ihr fallt mir ins Wort, wenn ihr es anders seht, aber mein Eindruck hier ist in wirklich fast allen Gesellschaftsbereichen, vor allem in allen strukturellen Bereichen des Staates, die notwendig sind, damit so ein Staat auch funktioniert, also Gerichte, Medien, die Verwaltung, alle möglichen Behörden, werden wir sicherlich auch im Detail noch ein bisschen darüber sprechen. Und die waren an der Macht bis Dezember 2023. Im Oktober die Wahl gewonnen, aber konnten keine Koalition mehr bilden und sind jetzt in der Opposition und schlagen sich da im Wortsinne. Das ist eine recht aggressive Opposition.
Okay, wo sind wir denn, wo sind wir denn jetzt? Jetzt hätte ich dich aber gerne, Katharina.
Was meinst du mit, wo sind wir denn jetzt?
Was die politische Situation angeht.
Ja, jetzt haben wir aus meiner Sicht eine sehr spannende Situation, dass wir eine neue Regierung haben, die aber auch nicht an jeder Stelle so durchregieren kann, wie sie möchte, weil an entscheidenden Stellen natürlich auch noch PiS-Leute sitzen. Das sind auch Nachwirkungen von ja, unterschiedlichen ja, Anstrengungen, die die PiS unternommen hat, beispielsweise, um ja, genehme Leute auch in der Justiz unterzubringen, in unterschiedlichen Posten unterzubringen. Dann ist es natürlich auch so, dass Andrzej Duda noch da ist. Also na, es gibt auch die Möglichkeit, Gesetzesvorhaben zu blockieren oder Leute zu begnadigen beispielsweise. Und natürlich gibt es auch einen sehr großen Wunsch in der Bevölkerung. Es gab auch viele nachweisliche Korruptionsskandale. Es gibt auch diverse Untersuchungsausschüsse. Es gab auch einen riesigen Abhörskandal. Also ich weiß nicht, ob das Stichwort Pegasus einigen was sagt. Also das ist rausgekommen, dass mutmaßlich über 100 Leute, auch Oppositionspolitiker, interessanterweise auch Leute auch aus der PiS selbst, wahrscheinlich abgehört worden sind. Ne? Und das muss jetzt alles aufgearbeitet, aufgeklärt werden. Und es gibt aber schon in der Bevölkerung natürlich auch den Wunsch, dass Leute zur Rechenschaft gezogen werden, auch rechtlich für Rechtsverstöße, die begangen worden sind. Und das ist natürlich jetzt die große Frage, wie das gelingt, wie das auch gelingt, so dass ja, man halt auch die Mehrheit der Bevölkerung mitnehmen kann, dass es eben auch ein rechtsstaatliches Verfahren ist, ne? Weil die PiS versucht das natürlich eben so als große politische Abrechnung darzustellen. Wobei man sagen muss, dass in der Vergangenheit aus meiner Sicht unter der PiS da halt auch mithilfe der Untergrabung der Justiz da halt auch durchaus eher politisch, also versucht wurde mit Recht Politik zu machen. Und ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Und es gibt natürlich auch so konkrete Erwartungshaltungen. Ne? Also ein großes Thema auch bei den Wahlen war ja das Thema Abtreibung. Also da kann ich auch nur wirklich zur aktuellen Situation den Podcast mit Martin Adam empfehlen. In Polen, da gibt es beispielsweise auch eine Folge, wo es darum geht, ja, was sind jetzt so die Top-Themen auf der Agenda. Und ja, also 89% laut einer Umfrage derjenigen, die halt die unterschiedlich, also die drei jetzigen Regierungsparteien gewählt haben, wünschen sich eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Das ist in Polen extrem drakonisch. Und jetzt ist die Frage, ja, wie wird das durchgesetzt? Wann wird das durchgesetzt? Wir haben jetzt gerade beispielsweise eine Riesendiskussion in Polen um die Frage, wie ist das jetzt mit der Pille danach? Ne? Also wird die halt einfach so in Zukunft abgegeben, wie in anderen EU-Mitgliedstaaten üblich, außer beispielsweise in Ungarn. Oder wird da jetzt ein großes Tauziehen draus gemacht? Und was jetzt auch die ganz spannende Frage ist, es stehen Wahlen an in Polen, Regionalwahlen. Und da sieht es für die PiS gar nicht gut aus. Und ja, also man muss sagen, natürlich ist so der große Umschwung geglückt, aber zu sagen, jetzt ist alles gut, ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen naiv, weil man ja sagen muss, dass diese Jahre einer Partei, die es aus meiner Sicht nicht ganz so eng nimmt mit Rechtsstaat und Demokratie, ne? Also ich finde, Pravo i Sprawiedliwość, also Recht und Gerechtigkeit, ist aus meiner Sicht ein totaler Euphemismus, wenn man über diese Partei spricht, weil aus meiner Sicht war schon sehr klar, dass ja für eine Politiker da eine sehr autoritäre Vorstellung von Staatlichkeit haben, ne? Und eigentlich auch keine Checks and Balances gerne sehen und die gerne abbauen wollen. Ja, und das ist momentan der Stand. Und was man ja auch sagen muss, ist, dass die letzten Wahlen viele Leute auch überrascht haben. Also es war bis ein paar Wochen vorher, also da gab es auch immer wieder Umfragen. Es war nicht zu 100% klar, wie es jetzt ausgehen wird. Da wurde auch immer wieder spekuliert, schafft die PiS es trotzdem noch irgendwie. Und dann gab es ja auch eine unglaublich hohe historische Wahlbeteiligung. Ne? Also da gingen halt die Bilder um die Welt, wie die Leute teilweise bei einigen Wahlbüros halt bis spät abends in der Kälte gestanden haben und dann wurden Pizzas geliefert an die Leute, ne, um die halt irgendwie zu supporten. Auch weltweit ist es ja so, dass es eine riesige polnische Diaspora gibt, ne, und man kann dann halt in Botschaften oder an unterschiedlichen Stellen wählen. Auch da gab es Einflussversuche aus meiner Sicht von der PiS, weil eben in vielen Ländern die Leute dann halt eher liberal wählen. Gibt da einige Ausnahmen, wie beispielsweise USA oder einige Wahllokale in den USA zumindest. Aber ja, man muss halt sagen, da ist halt wirklich ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen. Und aus meiner Sicht hatten viele Leute einfach auch irgendwo, auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass sie grundlegende Werte der PiS ablehnen, sondern einfach auch, dass es viele, viele Korruptionsskandale gab. Na, also dass irgendwann der Eindruck bestand, so ja, das ist halt ein riesengroßer Filz. Und jetzt muss man sagen, es gab auch bei vorhergehenden Regierungen in Polen ohne die PiS gab es auch Korruptionsskandale. Das ist halt auch immer wieder ein Thema. Ja, aber ich glaube, das hat doch viele Leute dann dazu bewegt, doch anders abzustimmen. Und Abtreibung. Ne? Also Polen ist ein sehr katholisches Land, ist ein sehr religiöses Land im Vergleich jetzt zu anderen EU-Mitgliedstaaten. Aber Umfragen zeigen, dass halt, ja, also die Mehrheit vor allem der Frauen das halt einfach nicht möchte. Und im Übrigen auch unter Peace-Wählenden, ja, also viele, viele Leute sagen, nee, das ist mir eigentlich zu drakonisch. Ne? Also nur zu sagen, beispielsweise bei Inzest oder bei Vergewaltigung oder wenn das Leben der Frau gefährdet ist, da in einigen Fällen ist es dann halt erlaubt. Und da muss man ja sagen, es gab auch Todesfälle. Ne? Also da ist natürlich die Frage, wenn erlaubt ist, wenn das Leben der Frau gefährdet ist, abzutreiben, ist es trotzdem für den Arzt, die Ärztin in der Einzelsituation das Risiko, naja, was ist, wenn das Gericht später sagt, naja, das Leben der Frau war doch nicht gefährdet. Ne? Also werde ich dann beschuldigt, ein ungeborenes Leben umgebracht zu haben, ne? Aus Sicht eines konservativen Richters beispielsweise. Und ja, das waren halt einfach so die Debatten in den letzten Jahren. Und man muss schon sagen, da ging auch ein Riss quer durch Familien. Ne? Also das hat, glaube ich, jeder mit Familie in Polen mitbekommen, dass diese Debatten natürlich auch in den Familien geführt wurden. Und der Wahlkampf in Polen ist halt auch wirklich mit harten Bandagen, ne? Und da hat man sich nichts geschenkt. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich es sehr schön fand, dass auch ja die Oppositionsparteien, die damaligen Oppositionsparteien auch wirklich versucht haben, mit einem positiven Spin, da einen Wahlkampf zu machen. Na, also es gab natürlich auch die übliche Schlammschlacht und dann hat man noch ein paar Skandale rausgegraben, na, also was im Wahlkampf so gemacht wird. Aber ich glaube, was die Leute hauptsächlich mobilisiert hat, ist halt auch so, naja, also dieses Bekenntnis vielleicht auch zur EU, beziehungsweise, also es wurden ja auch Gelder eingefroren zwischenzeitlich wegen der Justizreform, die jetzt freigegeben worden sind, was für Donald Tusk natürlich auch ein kleines Geschenk ist. Ja, aber sag ich mal, diese Erzählung war schon so, wir können uns ein anderes Land, vielleicht auch ein liberaleres Land vorstellen. Ich glaube, das hatte eine sehr große mobilisierende Wirkung. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht sehen das andere hier in der Runde anders. Aber ich muss sagen, ich war selten so glücklich wie an dem Tag, als ich diese Wahlergebnisse gesehen habe und auch die Live-Schaltung gesehen habe. Und man hat einfach nur Freude im Gesicht der Leute gesehen, weil ja, viele haben gar nicht mehr daran geglaubt, dass sich etwas ändern wird.
Ja, wenn man in Polen sich irgendwie in Breslau oder in Warschau, was so die einzigen Orte neben halt der Gegend, wo meine Familie herstammt, aus Niederschlesien ist, die ich mal besucht habe, sieht, kann man sich das irgendwie gar nicht vorstellen, was dann Leute erzählen, die in Polen eher auf dem Land ihre Verbindungen haben. Wie ist denn so diese, wie nehmt ihr die gesellschaftliche Situation wahr? Weil ich glaube, das ist ja ganz viel dieses Verhältnis zwischen Peace und einer eher ja, klassisch bürgerlichen oder eher progressiven Ausrichtung geht ja, wenn ich das richtig verstehe, schon ziemlich stark in Stadt und Land auch auseinander.
Also ich finde, wenn ich nochmal anknüpfen dürfte an das, was Katharina gerade gesagt hat, ich finde im Moment eine ganz, ganz tolle Zeit in Polen. Die Zeit des großen Ausmistens hat begonnen. Es knallt an allen Ecken und Enden. Das ganze Alte wird rausgespült aus den ganzen Stellen. Es gibt Verhaftungen von Parlamentariern. Die Leute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wurden abgesetzt. Vorletzte Woche wurde, letzte Woche, vorletzte Woche, hilf mir mal, Martin, das Wohnhaus des ehemaligen Justizministers durchsucht. Vorletzte Woche, danke. Es passiert richtig viel. Und ich glaube, um auf dieses Stadt-Land-Ding zu gucken, womit Peace alle erreicht hat, ist ja das Propagandafernsehen gewesen. Ne? Man hat in meiner Weltsicht sehr gut gesehen, was öffentlich-rechtliches Fernsehen anrichten kann, wenn es in die richtigen Hände fällt. Und das hat Peace zu einem Propaganda-Instrument ausgebaut. Da muss ich sagen, das ging in meiner Wahrnehmung zwischen Stadt und Land und Ausland mit am krassesten zwischen den Leuten auseinander. Also ich habe ganze Familienteile, die niemals ins staatliche polnische Fernsehen noch reingeschaltet hätten, während auf der anderen Seite ich Leute kenne, die allerdings nicht direkt aus der Familie, die neben den polnischen Propagandasendern eigentlich entscheidend auf das gehört haben, was von der Kanzel herab gepredigt wurde. Ich kriege jetzt von meiner Familie in einem kleinen Ort in Niederschlesien mit, dass auch da die Pfarrer jetzt ausgetauscht wurden. Das ist wunderbar. Dieses ganze Land wird endlich bereinigt von dieser ganzen Suppe. Und ich glaube, was ich so mitnehme für das, was in Deutschland, oder was ich glaube, was gut ist zu sehen ist, und Katharina hat es ja angesprochen mit Blick auf die Wahlbeteiligung, dass diese Stück weit Entpolitisierung irgendwann vorbei war, als die Leute einfach die Schnauze voll hatten. Das ist natürlich das Thema Abtreibung gewesen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Peace viele der sozialpolitischen Versprechen, die sie gemacht haben, irgendwann einfach auch die Kohle ausgegangen war, die einzuhalten. Man hatte da einige Sonderzahlungen. Tusk hat neben den natürlich gesellschaftlich, politischen Fragen aber auch Sachen gemacht, wie jetzt, wie ist das? Man muss eine Einkommenssteuererklärung pro Jahr nicht mehr machen jetzt, ne? Die kriegt man, glaube ich, geschenkt vom Staat. Das ist natürlich auch eine spannende Sache gewesen und einfach auch diese Gesamtsituation in den Westen eingebunden zu sein. Ne? Also ich kenne viele Polen, gerade im östlichen Polen, die ganz reale Gefahr sehen, dass Russland weiter vorrückt und man sich nicht viel Hilfe aus Berlin erwartet, was ich ehrlicherweise sehr gut verstehen kann, wenn man ansieht, wie hier rumgepimmelt wird mit Hilfen für die Ukraine. Und dann natürlich die Frage.
Scholzowanie ist inzwischen ein freistehendes polnisches Verb. Das Scholzen.
Ah, okay, das muss ich, okay. Und da
So
ist
ähnlich
natürlich
wie
dann die
Lindner.
Spannung, die Frage spannend, wie kriegen wir eine Anknüpfung an den Westen? Und die ging mit Peace ja auch immer schlechter, weil die antideutschen Narrative durchaus nachvollziehbar in Teilen sind, aber nicht zielführend sind in einem NATO-Verteidigungsbündnis, ne?
Darf ich ein bisschen.
Ich hab noch eine Ergänzung, genau. Ich hatte eben noch gesagt, dass die Regionalwahlen ja anstehen, ne? Also die waren schon, aber ich weiß gar nicht, sind die offiziellen zu betonierten festen Zahlen schon raus? Weil das ist in Polen auch immer so eine Geschichte mit, wie lange das Auszählen dauert.
Es gibt
kleine
die Wahl war
Trends, ne?
gestern und es gab 21 Uhr Exit-Poll-Befragungen und es läuft in Polen anders als in Deutschland. Es gibt dann keine Hochrechnung, sondern danach ist erstmal Ruhe. Und es werden sukzessive die Ergebnisse der Wahllokale veröffentlicht, was aber natürlich keine Aussagekraft hat, bis nicht alles da ist. Und das baut mir jetzt eine super Brücke, weil ich würde ganz gerne so ein bisschen Salz in den Wein, Wasser in die Suppe kippen. Diese Wahl gestern hat gezeigt, dass die PiS halt noch lange nicht weg ist. Sie ist wieder stärkste Kraft geworden auf der Länderebene. Also vielleicht ein Satz dazu. Diese Regionalwahlen gestern, das ist so, als würde in Deutschland alles, was nicht Bundestag, also Bundesebene ist, gleichzeitig gewählt werden. Die Länderebene, die Kommunalebene, alle BürgermeisterInnen, StadtpräsidentInnen und so weiter. 190.000 Kandidaten, knapp 49.000 Mandate auf allen Ebenen. Eine Riesenveranstaltung. Und die PiS ist auf Länderebene, also auf Woiwodschaftsebene, davon gibt es auch 16 und die haben entsprechend, wie in den deutschen Landtagen, haben die quasi Wirtschaftsparlamente, Sejmiki heißen die. Und da ist die PiS mit 33,7%, glaube ich, nach dieser Exit-Poll-Befragung wieder stärkste Kraft geworden. Bisschen schwächer als 2018, aber stärker als die KO, die Bürgerkoalition von Donald Tusk. Die haben ordentlich aufgeholt und sind da nah rangekommen. Was das jetzt am Ende auch heißt, wer dann wirklich wo regieren wird, das ist überhaupt noch nicht ausgemacht, weil A, müssen erstmal die amtlichen Endergebnisse kommen, die kommen wahrscheinlich am Dienstag. Dann gibt es eine Stichwahl um die Bürgermeisterposten zum Beispiel, da wo es noch nicht so ganz raus ist, die kommt erst am 21. April und dann müssen Koalitionsverhandlungen geführt werden, die dann darüber entscheiden, wer wo am Ende wirklich regieren kann. Und die PiS hat das große Problem, dass sie behäbig ist, dass sie zentralistisch gesteuert ist von Jarosław Kaczynski aus der Parteizentrale der Nowogrodzka hier in Warschau. Die ist also recht unflexibel und sie wird immer radikaler. Sie ist eher nicht koalitionsfähig. Das heißt, die Zahl selbst auf dem Papier lässt sich jetzt nicht eins zu eins in politischen Gestaltungsspielraum übersetzen. Aber man sieht, die Partei schwächelt vielleicht gerade, aber die Wählerschaft ist da. Und bei der Parlamentswahl waren es 35,4%. Und man kann so über den Daumen geschossen sagen, dass nicht von der kompletten Wahlbevölkerung, aber von denen, die wählen gehen, ein gutes Drittel stabil zur PiS hält und das auch weiterhin tut. Es gab die Beobachtung gestern, dass die PiS auch ohne TVP gewonnen hat. Und das war ja ganz lange das stärkste oder wurde ihr angerechnet als das stärkste Instrument, dass sie. Sebastian hatte das, glaube ich, angesprochen. Die staatlichen Medien, also die Fernsehsenderfamilie TVP, die Radiosenderfamilie Polskie Radio und die staatliche Nachrichtenagentur PAP de facto komplett kontrolliert haben. Soweit, dass es eben über so eine kurze Zwischenphase, wo einfach nichts Kritisches mehr über die PiS kam, irgendwann ganz eindeutig war, die PiS hat wieder fantastische Sachen gemacht und Donald Tusk macht das Land kaputt. Wenn der kommt, dann ist hier der Untergang. Also das hatte absurde Züge an vielen Stellen. Und jetzt ist das nicht mehr der Fall. Die PiS hat diesen Zugriff darauf nicht mehr und hat trotzdem dieses Ergebnis bekommen. Und das darf man, glaube ich, nicht übersehen. Die Menschen, die Wählerinnen und Wähler, die zu dieser Partei halten, sind nicht weg und werden auch noch eine ganze Weile nicht weg sein. Und deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, nach dieser ersten kurzen Legislatur 2005 bis 2007 gab es auch viele Bücher, die geschrieben wurden. Was können wir jetzt lernen aus der PiS? Ein Glück war das nur so kurz. Dieser Kelch ist nochmal an uns vorbeigegangen und 2015 waren sie wieder da. Und dann erst richtig. Und Sebastian, weil du das mit den Medien angesprochen hast, es ist tatsächlich, und das spürt man natürlich in einer Stadt wie Warschau dann ein bisschen mehr, als wenn man irgendwo auf dem Land ist, aber generell, ich war jetzt viel unterwegs vor den Regionalwahlen, man merkt das in vielen Teilen Polens, diese Aufbruchsstimmung, dieses Gefühl, hier verändert sich was. Und je nach Perspektive, je nachdem, zu welcher Partei man sich dann zugehörig fühlt, ist natürlich zum Teil ein sehr negatives Gefühl. An vielen Stellen bei vielen Menschen ein sehr positives, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Es ist aber alles nicht so einfach und es ist nicht so, es geht nicht so schnell und es ist auch vor allem nicht so eindeutig, weil die große Herausforderung ist, nach 8 Jahren, in denen dieser Staat ja ohne Rücksicht auf Verluste und sehr oft einfach unter Umgehung von Rechtsprechung umgebaut wurde, das irgendwie jetzt zu korrigieren oder zurückzudrehen. Man kann die Zeit auch nicht zurückdrehen, also irgendwie weiterzubauen und korrigieren ist dann doch meistens das treffendste Wort, ohne selbst Recht zu brechen. Und diese Übernahme oder Reübernahme oder letzten Endes die Befreiung der staatlichen Medien aus dem Peace-Zugriff ist rechtlich also so dünnes Eis, dass es an vielen Stellen kaum sichtbar ist, das Eis. Und das war auch schlecht gemacht, würde ich behaupten. Jetzt ist natürlich leicht für mich zu sagen, oh, das war schlecht gemacht. Aber es hatte, also die Bilder, die an diesem Tag oder in diesen Tagen da rausgingen, das hatte putschartigen Charakter. Und da haben sich viele Anhänger, Anhängerinnen der Peace-Partei eher sehr darin bestätigt gefühlt, dass genau das passiert, was Jaroslaw Kaczynski angekündigt hat. Wenn die hier kommen, dann geht alles kaputt. Dann übernehmen die. Und dann wird immer die Brücke gebaut zurück in die Vorwendezeit. Also die Koalition bezeichnet sich als Koalition des 15. Oktober, was der Wahltag war. Die Peace bezeichnet die Koalition immer als Koalition des 13. Dezember, weil am 13. Dezember der eigentliche Regierungswechsel stattgefunden hat. Und das war kein Zufall, weil am 13. Dezember 1981 ist das Kriegsrecht verhängt worden. Und danach ja, stand das Land mehrere Jahre lang unter Kriegsrecht, um die demokratische Opposition zu unterdrücken. Also es ist die ganze Zeit so ein Vor-Zurück-Abtasten, eigentlich suchen alle nach Tricks, um rechtsstaatliche Reformen durchzuführen, die so richtig sauber geradeaus nicht möglich sind, weil Katharina hatte das Abtreibungsrecht angesprochen. Diesen Donnerstag am 11. wird es im Sejm debattiert. Allein der Umstand, dass das stattfindet, dass eine Sejm-Debatte, also eine Parlamentsdebatte über das Abtreibungsrecht stattfindet, ist schon revolutionär. Da sind von den drei Kräften in der Koalition sind vier Gesetzesentwürfe eingebracht worden, weil die sich selbst nicht einig sind, wofür sie eigentlich stehen. Und am Ende ist die ganze Debatte aber, so traurig das ist, für den Moment zumindest, auch ein bisschen eine Scheindebatte, weil nach dem Parlament kommt der Präsident. Der muss es unterschreiben. Und Andrzej Duda hat gerade ein Veto hatte Katharina gesagt, über die Pille danach verhängt, weil ihm das zu krass ist, weil ihm das schon viel zu weit geht. Weil er sagt, so eine Hormonbombe werden wir hier nicht auf 15-Jährige loslassen. Ihr kennt die Argumentation. Und es ist völlig klar, dass sollte sich die Regierungskoalition, und sie hätte die Mehrheit im Sejm und auch im Senat in der zweiten Parlamentskammer, sollte sie sich jetzt tatsächlich auf eine substanzielle Liberalisierung des Abtreibungsrechts einigen können, bleibt das bei Andrzej Duda hängen. Und die nächsten Präsidentschaftswahlen sind 2025.
Wobei man vielleicht ergänzend ja auch nicht vergessen darf, dass Duda selbst sich ja relativ wenig um Recht schert. Also wir hatten ja du hast die Zahlen besser im Kopf, Martin, vor 2 Monaten diesen Umstand der beiden Abgeordneten von Peace, die keine Immunität mehr, war das 2 Monate mehr genossen?
Ich nicke mal.
Und Duda, warum auch immer, die haben Scheiße gebaut, waren verurteilt, Duda hat sie begnadigt. Und das darf er halt genau einmal machen und dann hätte er es nicht nochmal machen dürfen und hat es dann doch gemacht. Und ich weiß noch, wie der Justizminister dann gefragt wurde, ob er das Dekret des Präsidenten umsetzt und dann 1,5 Tage lang rumgeeiert ist, bis er dann schließlich gesagt hat, ja gut, dann setze ich das halt um. Und da merkte man, okay, was machst du denn, wenn so ein Präsident sich einfach nicht drum schert, was er eigentlich darf oder nicht darf? Ja, aber ja, klar, also so einfach, wie ich es vielleicht gerade dargestellt habe, ist es nicht. Aber ich muss sagen, gerade auch wenn man so im Justizbereich mit Polen zusammengearbeitet hat die letzten Jahre, ist das so anders, die Grundstimmung, die jetzt verbreitet wird. Und mit dem Öffentlich-Rechtlichen, also das waren üble Bilder und Peace hat das dann ja auch als, jetzt beginnt der Bürgerkrieg genutzt. Man hätte natürlich sich fragen müssen, meinem Gedankengang nach, ob man nicht den gesamten Öffentlich-Rechtlichen einfach komplett einstampft. Aber soweit ist man dann ja nach ersten Überlegungen. Es gab ja die Überlegung, aber dann
Ja,
hat man sich
rechtlich ist
das
es
dann doch
so.
nicht. Ist der jetzt komplett, weil ich hatte das so verstanden, dass man davon wieder zurückgerudert ist.
Es gab verschiedene Ansätze, es gab verschiedene, das war eben auch diese Wahnsinnsstimmung vor der Wahl, weil eben auch da schon klar war, diese Planspiele konnte man ganz gut durchrechnen. Und es wurde viel spekuliert, wie könnte man das jetzt angehen mit den Medien. Und am Ende ist, nachdem ein Konzept gescheitert war, ist das zweite doch noch aus dem Hut gezogen worden. Und das ist die rechtliche Liquidierung der Sender. Und die befinden sich jetzt rechtlich gesehen in einem Liquidationszustand, der aber nicht bis zu Ende geführt werden soll. Das Einzige, was das quasi ermöglicht, ist, dass die bestehenden Hierarchien ausgehebelt werden und man so eine Art Zwangsverwaltung darüber setzen kann. Was vom Ende her gedacht, wenn man ja sagt, man möchte diese Sender, was ja auch ein Wahlversprechen war, wieder frei berichten lassen und aus diesem Zugriff einer Partei befreien, ist das eine Methode, die irgendwie zum Ziel führt. Also jetzt gerade, wenn ich die Nachrichten anmache, funktionieren die. Da kommen verschiedene Stimmen zu Wort und das ist, die haben auch ihre Probleme, das ist auch nicht alles immer sauber, da gibt es auch Kritikwürdiges, aber sie sind deutlich besser als vorher. Ja, demokratietheoretisch ist das schon schwierig, ne? Wenn eine Regierung sagt, so, zack, wir ziehen jetzt mal den Stecker.
Man
und
muss das aber.
Man braucht Strukturen, die eben krisenfest sind, ne? Langfristige Strukturen, die dann auch beispielsweise Bestand haben, wenn man irgendwann eine andere Regierung hat oder wenn beispielsweise jemand in der Regierung plötzlich sagt, so nee, bei diesem Thema, da ist mir das doch unangenehm. Ne? Also ganz im Sinne von Öffentlich-Rechtlichen, eben die halt unterschiedliche Kontrollinstanzen haben. Ne? Da gibt es ja Beispiele wie beispielsweise Deutschland oder auch BBC, ne, in Großbritannien, wo man eben schauen kann, was für Strukturen man übernimmt. Ne? Aber einfach die Leute austauschen und zu sagen, wir lassen die Strukturen so, wie sie sind, ist ja kein Erfolgsrezept aus meiner Sicht. Das würde ich voll und ganz unterschreiben.
Ich wollte noch erwähnen, dass es vielleicht schwierig ist, wenn man nicht wirklich weiß, wie die Inhalte da gestaltet wurden in den besagten Medien, wie krass das war. Also ich habe einfach zwischendurch immer mal wieder diese pissgesteuerte Tagesschau mir angeschaut, um mich zu vergewissern, dass es wirklich so krass ist, wie ich es in Erinnerung habe. Und es war wie Satire. Aber die meinten das ernst. Es war wirklich so krass. Es war eigentlich immer Tusk zu sehen, der halt gefährlich und böse ist. Und es war immer zu sehen, dass der Westen super verkommen ist und dass Polen irgendwie die letzte Bastion ist des Katholizismus und der Moral und der Sicherheit. Also es war grotesk. Es war einfach grotesk. Man kann nicht beschreiben, wie abgefahren die Inhalte da waren. Und von daher, ich habe übrigens diese ersten Sendungen mir dann auch angeschaut nach dieser Veränderung. Die haben ja sogar dann auch die Sendung auch umbenannt und so weiter und haben sogar so eine Einführungsrede gemacht, wo die erklärt haben, was sie jetzt anders machen und warum sie es anders machen. Nur es ist ja ganz klar, dass wenn es Menschen gibt, und davon scheint es nicht so wenige zu geben, die sich jahrelang das reingezogen haben, und allen Ernstes geglaubt haben, das würde die Realität abbilden, was da alles behauptet wurde, dann ist es ja klar, dass die nicht jetzt plötzlich umdenken. Also es macht ja völlig Sinn psychologisch, dass die umso mehr jetzt reaktant sind und sagen, wow, und jetzt vertrauen wir schon mal auf gar keinen Fall dem, was wir jetzt sehen, weil wir wurden ja eben davor gewarnt. Das macht ja völlig Sinn, weil das war echt krass, wie, ja, wie einseitig das war. Ich habe zum Beispiel teilweise sogar die Quellen recherchiert, die zum Beispiel aus deutschen Sendungen eingeblendet haben und habe wirklich einfach gesehen, dass die sicherlich nicht versehentlich Dinge wirklich nicht wahrheitsgemäß dargestellt haben. Also ich habe da mehrere Beispiele für original gesehen und geprüft und von daher, ich glaube, wir müssten einfach verstehen, wie krass das war, weil ich glaube, die meisten Menschen, die nicht mit Polen Berührungspunkte haben, kennen das Ausmaß dessen, wie das da gelaufen ist, nicht.
Also. Ja, oder beispielsweise Talksendungen vor der Wahl. Das war, fand ich immer auch vor jedem Wahlen ganz schrecklich. Ne? Also da waren unterschiedliche Leute eingeladen. Und dann, also die höchste Kritik, die dann kam, war so, also der Duda hätte schon ein paar Mal mehr auf die Dörfer fahren können. Ne? Aber ansonsten ist er ganz toll und alle anderen sind Agenten Deutschlands. Ne? Überhaupt dieser Vorwurf, dass man von Deutschland gesteuert wird und so weiter. Und das war überhaupt nicht divers. Ne? Das war eine Jubelsendung. Und ich bin tatsächlich dazu übergegangen, irgendwann, wenn irgendwas in Polen passiert ist, ne? Also dann hat man ja den Vorteil als Muttersprachlerin, dann kann man sich das im Original reinziehen. Ich habe parallel TVP Info geschaut und TVN24 und dann mal so ein bisschen abgeglichen, wer wird da eingeladen, was wird da gesagt. Also das waren Welten, ne? Welten.
Was sind das für zwei Sender jetzt, wenn du sagst TVP Info und TVN24, was ist da der?
Ja, eine ist halt so, ne, also so aus der TVP-Familie dann halt Nachrichten und das andere ist so ein Privatsender, ne? Also wo es dann halt auch zwischenzeitlich so Bestrebungen gab, den nicht mehr sendefähig zu machen, hat zum Glück nicht geklappt und kann man halt ein Abo abschließen und aus Deutschland dann halt per App gucken. Hat halt eher eine liberale Ausrichtung, würde ich sagen.
TVN wurde dadurch gerettet, gegen diese Übernahmeversuche, dadurch, dass es zu Warner Brothers gehört. Dass es de facto ein US-Sender ist und an irgendeinem Punkt in dieser Debatte dann der US-Botschafter in Washington wohl mal angerufen hat und über den Wert von freien Medien kurz gesprochen hat. Und da es keinen so wichtigen internationalen Partner für Polen gibt wie die USA, war dann an der Stelle auch Ruhe. Aber wäre das kein US-Sender gewesen, wäre es gar ein polnischer Sender gewesen, dann würden die wahrscheinlich heute auch nicht mehr so berichten. Es gab eine Talkshow vor der Parlamentswahl, da war das, also das war dann so Peak Fremdscham auch, weil nicht nur, dass es eben eine Jubelsendung war und Mateusz Morawiecki von der Peace halt wirklich die ganze Zeit solche, wie kann es eigentlich sein, dass sie so toll sind, Fragen hingelegt wurden, sondern wenn man ein bisschen was mit Fernsehen zu tun hat und ein bisschen einen Blick dafür hat, wie Menschen vor einer Kamera aussehen, dann war relativ schnell erkennbar, dass alle ganz okay aussehen, außer Donald Tusk, der einfach unglaublich schlecht ausgeleuchtet war. Es war der Einzige, der nicht im Jackett da stand, weil er wahrscheinlich geschwitzt hat wie das böse Tier, weil sie ihm einfach eine Lampe ins Gesicht gestellt haben. Der Mann sah alt und krank aus und sie haben ihn nicht mal guten Abend sagen lassen. Also er war im guten Abend und dann haben sie ihn schon unterbrochen. Und das war so, also das, ich glaube, das hat auch bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in Polen, hat das dann irgendwann den gegenteiligen Effekt gehabt, weil es so erkennbar war und so durchschaubar, peinlich auch einfach. Aber das hat sehr deutlich gezeigt, dass da gar kein Anspruch mehr ist, irgendwie so zu tun, als würde man hier Journalismus betreiben.
Weil wenn wir bei Medien erwähnen sind, würde ich gerne noch zwei Medien erwähnen, die ich mich sehr gefreut haben, auch während der Peace-Regentschaft, nämlich einmal die Gazeta Wyborcza als klassische polnische Wochenzeitung eigentlich, aber die ein unglaublich tolles Internetportal gemacht hat mit dem, was gerade auch Bartosz Wieliński dann als Korrespondent geliefert und auch nach Deutschland getragen hat. Und das hat in meinem, für mich war es selbstverständlich, für viele andere irritierend, Fakt PL, als Axel Springer Tochter, die tatsächlich dann auch die Fahne der Freiheit eher hochgehalten haben. Und gerade in Deutschland haben wir immer noch viele, die sich mit Springer schwer tun. Ich bekanntlich ja nicht und habe das deswegen sehr gefeiert, das Fakt PL zumindest hier und da dann noch Spitzen gesetzt hat.
Jetzt hatte Katharina ja so ein bisschen das Thema angesprochen, die Kontinuität und Stabilität von Institutionen. Lydia, du reibst dich ja sehr gerne an einer polnischen Institution, die sehr kontinuierlich und sehr stabil ist, und über wo du immer gerne mal, also eigentlich seit Jahren immer wieder die schönsten Absurditäten ausgräbst. Vielleicht so ein bisschen, also an der Rolle der Kirche in Polen kommen wir irgendwie nicht
Unfassbar.
vorbei.
Ja, also ich habe natürlich dadurch, dass ich immer in den Ferien da war, gelegentlich auch mal meiner Familie den Gefallen getan, dann auch mal in die Messe zu gehen. Auch weil ich das eigentlich ganz spannend finde. Ich bin ja katholisch sozialisiert, auch in Deutschland, muss man sagen. Und also eine Sache, die echt auch krass ist, da gibt es ja an Kirchen auch häufig Werbung für Radio Maria. Radio Maria, das ist ja so ein national-konservativer katholischer Sender, der hat dann auch in seiner Mediengruppe auch so einen TV-Sender namens TV Trwam. Und das ist auch ganz krass so vom Inhalt her. Und damals war ich nämlich in einer dieser Gemeinden, wo auch ganz groß Radio Maria, Freundeskreis von Radio Maria steht da, glaube ich, auf so einem Schild dann immer vor diesen Kirchen, die mit denen ganz besonders eng zu sein scheinen. Und ich weiß noch, dass es in irgendeiner Wahlperiode war und original die Predigt davon handelte, dass man als Mensch, der katholisch ist, wirklich nur eine Partei wählen kann. Ratet mal welche. Und ich saß da und dachte, was? So, ne, ganz aus Deutschland kommt, dachte ich, das ist doch nicht ernsthaft? So, und da sind die auch überhaupt nicht subtil mit, never, also auch nie gewesen, ne? Und dementsprechend wurde das auch über diesen Radiosender entsprechend auch immer weitergetragen. Und die haben eine krasse Macht natürlich. Und dann sah man auch in den polnischen Nachrichten, die unter der PiS auch waren, ständig, wie klasse die katholische Kirche ist und wie close die PiS mit der katholischen Kirche ist und dass alles gut ist, solange man einfach nur macht, was die gute katholische Kirche sagt. Ich muss, also ich, das ist, was bei mir angekommen ist. Und die Macht, die ja die Kirche da hat, die kann man einfach nicht hier genug betonen, weil das natürlich, wenn man hier lebt, auch schwer vorstellbar ist, dass die auch relevant wirklich politisch Macht ausüben. Und ich habe vor einigen Jahren eine Kirche in Dortmund gesehen. Ich bin daran vorbeigelaufen und da werden auch polnische Messen gemacht. Man muss dazu sagen, dass die polnische Kirche in Deutschland auch polnische Messen durchführt. Okay, aber auf jeden Fall laufe ich da dran vorbei an einer dieser Kirchen, wo die polnische Messe ist, und da steht dann einfach so ein Plakat mit Vorsicht, Katholik, gefährliche Symbole. Und dann sind da haufenweise Symbole, unter anderem auch ein Einhorn. Ich so, ernsthaft? Ein Einhorn? Und das ist kein Witz, das war ja ein Aushang an einer deutschen Kirche, wo polnische Messen stattfinden. Und das ist jetzt, weiß ich nicht, so 8 Jahre her oder so, also jetzt auch nicht ewig. Und da steht eben, das ist das Symbol der sexuellen Freiheit, steht da, der lesbischen Liebe, des homosexuellen Sexes und des Gruppensexes. Ich lese das gerade vor, weil ich das extra dafür hier vorbereitet habe. Seitdem habe ich ein riesiges Einhorn-Kuscheltier. Und ich nenne es Fluffy, das humanistische, non-binäre BDSM-Einhorn. Und ich fotografiere mich sehr gerne vor polnischen Kirchen, wenn ich in Polen bin, mit Fluffy. Aus diesem Anlass heraus immer wieder ein Lacher. Ja.
Ja.
Manchmal muss man mit Humor auf Dinge reagieren, die einfach unglaublich sind. Also zumindest ist das häufig meine Art, damit umzugehen.
Ich glaube, ein anderer Aspekt, den man nicht vergessen darf, ist so ein bisschen die Nachkriegsgeschichte und die Zeit des Kommunismus. Und wir hatten im Prinzip die Wurzeln ja immer in der Solidarność, schon verortet, Martin. Aber vielleicht kannst du, Adam, vielleicht kannst du noch ein bisschen einordnen, also was überhaupt so seit dem Zweiten Weltkrieg mit Polen und um Polen rum passiert ist, oder seit Beginn des Zweiten Weltkriegs vielleicht auch.
Oh, ich glaube, ich würde das am liebsten aus Sicht der Geschichtsbilder analysieren. Welches Bild hatte man von der eigenen Geschichte wann? Und in Polen oszillierte das natürlich sehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg war verschriebener Sozialismus dran. Und das bedeutete, man hat praktisch ein propagandistisches und sozialistisches Geschichtsbild auch der letzten 1000 Jahre der Geschichte übernommen. Und das ist ganz spannend, wie sogar daraus sich noch diese Deutschlandfeindlichkeit auch der PiS noch speist. Spannend ist das deshalb, weil das erscheint erstmal paradox. Die PiS kommt aus der Solidarność-Bewegung und die Solidarność ist ja erstmal gegen diesen verschriebenen Sozialismus, ist eine ja fast schon revolutionäre Kraft in Polen und sucht den Umsturz. Natürlich nicht ganz, da haben auch sehr viele das Gespräch gesucht, aber letztendlich wurde sie auch so wahrgenommen. Und trotzdem übernehmen diese Menschen dann Ende der 90er, Anfang der Nuller, dann eigentlich eine sozialistische Propagandanarration, demnach Polen und Deutschland eine Erbfeindschaft verbinden würde. Diese Erbfeindschaft zwischen Polen und Deutschland, war in der, sozialistischen Geschichtsnarration recht groß und die ist nach der Wende nie so richtig hinterfragt worden. Und wird bis heute eben propagandistisch benutzt. Interessanterweise, weil Sebastian vorhin Springer erwähnt hat, Springer mit seinen Zeitungen in Deutschland und in Polen hat da was ganz Unvergleichliches gemacht in den letzten 20 Jahren. Nämlich sich stellenweise selbst den Ball zugeschossen. Wie, sagen wir mal, Schäuble spricht vor einem Vertriebenenverband und sagt zwischendurch in einem Halbsatz, und übrigens die Oder-Neiße-Linie, die steht gar nicht fest. Jubel, ne? In Deutschland nimmt man das gar nicht wahr. Das war irgendein Blödsinn, den er auf einem Verbandstreffen gesagt hat. Da sagt man halt so Sachen, ne? In Polen titelt man mit Bildern von deutschen Politikern in SS-Uniform. Ne? So Klassiker. Dieses Titelblatt kommt in die große Springer-Zeitschrift in Deutschland. Schaut, wie die Polen abgehen. Die bilden unsere Politiker in SS-Uniform ab, ohne jeden Grund. Und
da haben die schon ein bisschen Tischtennis gespielt, muss man sagen. Also da wurde diese Deutschlandfeindlichkeit auch sehr, sehr geprägt, ne? Woher kommt die historisch? Historisch kommt die aus einer bestimmten Art Geschichte zu erzählen. Und diese Art Geschichte zu erzählen lautete, wir haben 1410 eine Schlacht bei Tannenberg, Polen-Litauen gegen den Deutschen Orden. Dann diese komplizierte Geschichte danach hat man gern so ein bisschen zusammenfassend übersprungen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, immer Deutschland der Feind, Deutschland Polen. Ne? Ja. Und das ist natürlich Blödsinn, weil man Nationalgeschichte, wenn man sich so die Rosinen bzw. Unrosinen rauspickt, immer extrem tendenziös erzählen kann. Wir könnten auch polnisch-deutsche Geschichte als super fluffige Geschichte der Zusammenarbeit erzählen, bis auf natürlich, ne, die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und um die kommen wir irgendwie nicht ganz rum. Aber diese langen Linien in der Geschichtsnarration, die funktionieren so nicht. Ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist, noch für die Solidarność zu sagen, und über die Pisswählerschaft, da habe ich nämlich auch ein bisschen drüber nachgedacht, während ihr gesprochen habt. Wir können die nicht
Der
als
Chat hat sich
Dorf,
schon gewundert, warum du so still bist.
ja, wir können die nicht als Dorftrottel abtun. Ne? Das sind nicht nur Leute, die auf dem Dorf wohnen und zu viel schlechtes Fernsehen gesehen haben. Das sind auch durchaus eine Menge extrem Rechte bei. Da sind eine Menge Leute mit wirklich sehr verschrobenen Ansichten. Da sind Antisemiten bei. Da sind einfach viele böse Menschen, die diesen rechten polnischen Block von PiS und Konfederacja, da sind so die extreme, die richtig extrem rechten Irren in Polen. Da gibt es noch mal eine Partei, die den wählen. Und
In
da sehe
Polen.
ich noch meine Partei. Bitte?
Sorry, das war ich.
Ja, also und zwar sind das eben nicht nur diese Leute vom Dorf, die zu viel Fernsehen geguckt haben, sondern da haben wir ein Bild, das wird immer mehr gesehen in so Analysen, was ist in Russland eigentlich schiefgelaufen seit den 90ern. Auch in Polen gibt es diese Leute, die von den 90ern enttäuscht waren und die versuchten es anders zu machen. Die Kaczynskis gehören dazu. Das hat Martin vorhin sehr schön zusammengefasst. Die wollten in den 90ern eine Abrechnung. Da haben so die Generation meines Vaters, da haben eine Menge von denen sogar erklärte Pazifisten gesagt, nee, aber hier bei diesen Sozialisten, hier nach dem Umsturz, da hätte man die alle hängen sollen. Ne? Das sind so gerade dieses Bild vom Hängen in all seiner, so drastisch wie es ist, da gibt es Sprechchöre zu, die reimen sich. Und die hört man auch heute noch mal. Ne? Dass man hätte die Bäume statt mit Blättern mit Kommunisten schmücken sollen. Und diese Leute, die diese extreme Abrechnung wollten, die sind immer noch da. Und die sind nicht großartig deradikalisiert worden, ganz im Gegenteil stellenweise. Wir haben in Polen, wie in vielen anderen Ländern, die Mitglied des Warschauer Paktes waren, gezwungenerweise, haben wir wirklich eine Generation und eine Schicht von Leuten, die enttäuscht sind mit der Art und Weise, wie die 90er verlaufen sind. Dass da eben nicht jeder, der je in der sozialistischen Partei war, ein politisches Mandat entzogen bekommen hat. Dass man mit denen weiter zusammengearbeitet hat. Und dieser Vorwurf, hey, du warst ja mal Kommunist, Sozialist, der wird bis heute rumgeworfen von dieser politischen Rechten. als so ein Stigma, dass man, mit dem man Leute halt verächtlich machen will. Bei Tusk muss man das schon komplexer machen, das klappt nämlich nicht mehr. Da muss man dieses komplizierte deutschlandfeindliche Bild rausholen. Aber wie gesagt, das wirklich irre daran ist, dass man gerade von rechts in Polen eine sehr sozialistische, propagandistische Tradition, dieses Antideutsche, dann weitergetragen hat, dessen man sich eigentlich hätte auch entledigen können in den 90ern.
Also das
Ja, wobei ich
Antikommunistische
würde.
und das Antideutsche als so zwei Strömungen, die sich da vermischen, oder?
Ja, wobei, also ich würde da gerne einhaken, weil ich würde an einigen Punkten schon deutlich widersprechen wollen, ne? Also beispielsweise, dass man halt die deutsch-polnischen Beziehungen auch fluffig erzählen kann. Klar kann man die fluffig erzählen, man muss aber halt auch einfach sagen, dass viele Familien halt echt krasse Kriegserfahrungen hatten, ne? Die halt auch im Zusammenhang mit dem Einmarsch der Deutschen und dem Terrorregime gestanden haben, ne? Also einfach die Bombardierung von Warschau, die Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto, ne? Also man vergisst gerne auch in ländlichen Regionen wurden ganze Dörfer ausgelöscht, ne? Auch wenn wir weiter in den Osten schauen. Und ich finde, das ist so ein Aspekt also, ne, der Geschichte, der halt hier ja, im Geschichtsunterricht so nebenbei erzählt wird. Ne? Klar muss man sagen, Zweiter Weltkrieg ist eine komplexe Thematik, aber ich habe schon das Gefühl, dass einfach die Tatsache, wie stark Polen auch eben zerstört war, darunter gelitten hat, wie viele Menschen dort gestorben sind, wie viele Menschen Zwangsarbeit machen mussten auf deutschen Höfen. Ne? Also ich habe schon Leute getroffen, die gesagt haben, so, ja, ach Polen, ne? Also hat meine Familie auch Berührungspunkt mit. Wir hatten ja einen Helfer, so, ne? Also meine Großmutter auf dem Hof. Und man sich fragt so, okay, war der freiwillig da? Hast du mal gefragt? Keine Ahnung, ne? Und das sind halt einfach Dinge, finde ich, wo man zu Recht vielleicht aus einer polnischen Perspektive sagt, so, da würde ich mir mehr Sichtbarkeit wünschen. Hierzu muss ich auch sagen, in meiner Familie sind zwei Leute also wahrscheinlich zwei Leute ins KZ gekommen. Bei einem wissen wir ganz sicher, der hat halt auch überlebt, ganz knapp. Und der andere ist alles, nach allem, was wir wissen, halt umgekommen, ne? Der war halt eben auch in der militanten Gruppe, also beide waren in militanten Gruppen. Und das sind halt einfach Dinge, wo ich sagen muss, naja, also man wünscht sich da, glaube ich, schon mehr Anerkennung, mehr Sichtbarkeit in der deutsch-polnischen Debatte. Und ich finde, da sehe ich einen Punkt. Ne? Also ich meine, das kann man so ein bisschen zusammendampfen auf diese Situation von Harald Welzer in der Talksendung mit dem ukrainischen Botschafter, ne, wo er dann halt irgendwie rausgehauen hat, ne, wir Deutschen, wir haben ja diese Kriegserfahrung. Ne? Und ich glaube, viele Menschen in Deutschland blenden halt gerne aus, ne, dass diese deutsche Kriegserfahrung, die über Generationen dieses Kriegstrauma, was weitergetragen wird, halt einfach auch, ja, vielleicht auch eine Täterperspektive in weiten Teilen ist und dass andere Länder halt auch Erfahrungen in anderer Hinsicht gemacht haben, die aber nicht weniger schlimm sind vielleicht, ne? Oder halt auch anders, ne? Oder vielleicht sogar schlimmer. Und man muss ja auch sagen, die 90er waren ja auch geprägt von der Zeit, die in Bezug auf Antislawismus überhaupt nicht schön war, ne? Also ich bin in Deutschland in der Schule mit Polenwitzen aufgewachsen. Das lief im Fernsehen, ne? Und das bekommt man auch ganz stark mit, gerade in dem Land, wo es eine große Diaspora der Arbeitsmigration schon immer gegeben hat, ne? Also so in meiner Familie
Katharina.
gab es Gastarbeiter, die in Frankreich, also ne, vor ja, so ungefähr 100 Jahren nach Frankreich gegangen sind. Also, ne, und diese Debatten bekommt man eben mit und diese gewisse Arroganz, man muss ja auch sagen, 90er Aufbau, das war ja auch so eine Zeit in der Wirtschaftswissenschaft, wo man sehr marktgläubig war, ne? Und die Chicago School Leute haben in Bezug auf Beratung, wie kann man denn Länder aus dem Sozialismus in die Marktwirtschaft überführen, einfach auch sehr schlechte Ratschläge gegeben, würde ich jetzt aus der rückblickenden Perspektive sagen. Klar kann man halt immer so formulieren, aber ich glaube schon, dass es nochmal ein Tick komplexer ist, als zu sagen, naja, also ist jetzt halt, also ne, man könnte es halt auch anders erzählen. Ich glaube, es ist halt immer kompliziert, ne? Und man muss halt schon sagen, in einigen Punkten kann ich es verstehen, wenn es da gewisse Vorbehalte gibt. Ne? Also ich finde diese Erzählung der Peace unsäglich, ne? Also dieses Verteufeln von Deutschland, weil es ja auch viele, also ne, gerade auch in den letzten Jahrzehnten auch eine gewisse Annäherung in allen Punkten gegeben hat, ne? Oder halt auch familiäre Bande einfach auch super stark sind zwischen den Ländern. Aber es ist eben kompliziert.
Ich glaube, Sebastian ist da schon ein bisschen nervös geworden, aber ich würde trotzdem Adam gerade noch mal die Chance geben wollen, das
Ja,
anzusprechen.
lass mich kurz antworten, weil ich meinte ja wortwörtlich, bis auf die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, die kriegt man nicht anders erzählt. Die kann man nicht fluffig erzählen. Was ich meinte, war die Geschichte davor und die Herstellung von langen Bögen und historischen Kontinuitäten in eine Richtung. Nach dem Motto 1000 Jahre polnische Geschichte seit Bolesław oder Mieszko dem Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg ist eine Linie, ist eine Erbfeindschaft. Ich wollte nicht die polnische Erfahrung des Zweiten Weltkriegs kleinreden. Überhaupt nicht. Ich glaube aber in diesen Diskussionen, auch in solchen Gesprächen, die wir hier haben, wo wir versuchen, ja, dieses Phänomen Polen einem deutschen Publikum näher zu bringen, zumindest ich schwanke da immer zwischen so Extremen, wie ich versuche, Dinge zu erklären. Und auch ich hatte tatsächlich einen Großvater, der Auschwitz überlebt hat. Ich hatte einen anderen, der auch schlimme Erfahrungen in deutscher Gefangenschaft tatsächlich gemacht hat. Und die Polenfeindlichkeit in Deutschland, na, sicher, in den 90er Jahren. Das Erste, was ich mitgekriegt habe, war, dass ich mich hier mit Nazis rumprügeln musste in den 90ern, weil ich anders war und die Sprache nicht konnte. Ne? Polenwitz, klar, Arbeitsmigranten, ja, sicher. Aber als Historiker sehe ich diese langen, langen Geschichtskonstruktionen und muss die halt als Konstruktionen ansprechen und entlarven. Deshalb Zweiter Weltkrieg natürlich ist ja an Trauma nicht zu überbieten. Ne? Wird das in Deutschland ausreichend gesehen?
Nein. Nein, nicht im Ansatz. Nein. Polen hat, also jetzt grätsche ich hier mal rein. Zum einen die Kontinuität bis Zweiter Weltkrieg, weil du so sagtest, ich kann das verstehen, Litwa pod Grunwaldem, Tannenberg, ne, so als das zentrale Ding, deutscher Orden kaputt, bla blub, fertig ist. Aber dann 1914 haben die Deutschen auch nichts Besseres zu tun, als Hindenburg zum Held von Tannenberg zu stilisieren und dankbar dieses polnische Narrativ da aufzunehmen. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich gerallt habe, dass die Erzählung meiner Familie von Bitwa pod Grunwaldem dasselbe meint wie Tannenberg. Das habe ich, glaube ich, erst vor 4, 5 Jahren gerallt. Und weil du sagtest, also Katharina hat unfassbar viel, unfassbar pointierter und facettenreicher beschrieben, als ich das getan hätte. Aber ich finde immer, wenn man den Deutschen erklären sollte, wie die polnische Sicht auf sie ist, finde ich das ganz einfach. Macht euch klar, eure Großeltern haben dieses Land verwüstet, degradiert, die Leute gefoltert, getötet, vergast. Und jetzt steht ihr noch nicht mal sicher an deren Seite. Wie glaubt ihr, werdet ihr gefunden? Und ich glaube, viel komplexer ist es eigentlich gar nicht in den Köpfen der meisten Polen.
Interessanterweise, dass Tannenberg war noch nicht mal dieselbe Stadt, aber es war ein Versuch tatsächlich, durch ein Herbeizerren einer Stadt in Richtung einer ähnlich heißenden Stadt, diese als Schande empfundene Niederlage gegen Polen-Litauen von 1410, dann sehr, sehr viel später auszubügeln. Natürlich so
Ganz kurz,
historisches Denken, ne?
500 Jahre danach, das heißt,
Ja.
so richtig krass fluffig können die 500 Jahre dazwischen nicht gewesen sein, wenn man sich 500 Jahre später noch daran erinnert, wäre so meine Meinung.
Ja, und gleichzeitig muss man ja auch sagen, ne, also es ist halt immer, wie immer, kompliziert, wenn wir uns halt auch den Zweiten Weltkrieg anschauen, muss man ja sagen, es gab in jedem Land auch Kollaboration. Es gab in Frankreich Kollaborateure, Stichwort Vichy, und es gab in Polen auch Kollaboration. In Polen gab es natürlich auch eine Tradition des Antisemitismus, das darf man jetzt nicht gleichstellen in irgendeiner Weise. mit dem, was Deutschland damals getan hat. Trotz allem muss, finde ich, muss man in dieser Debatte auch erwähnen, dass die Peace auch versucht hat, beispielsweise in Bezug auf die Erinnerungskultur, da halt auch eine sehr, also so bestimmte Dinge, die halt nicht zu diesem großen Narrativ passen, ja, nicht so groß aufzuhängen. Also ich weiß nicht, ob einige von euch den Film Ida gesehen haben unter den Zuschauenden. Das ist ein ganz toller Film, hat auch einen Oscar bekommen. Da geht es eben um eine ja, Geschichte einer Familie, die eben versucht herauszufinden, was ist halt mit den Eltern eigentlich während der deutschen Besatzung passiert. Und da geht es eben auch um die Frage von Kollaboration oder Mitschuld von Polinnen und Polen. Ja, und man muss sagen, in jedem Land, in dem es Besatzung gab, gab es eben halt auch solche Geschichten. Und solche Geschichten wollte die Peace aber nicht gerne erzählen lassen. Ja, und da ging der Einfluss halt bis in Theater rein, bis natürlich auch in die Förderung von Filmen oder was halt nicht ge gerne gefördert wurde. Und da muss man sagen, naja, also wie immer, Geschichte ist halt komplex und die Peace wollte es aber eher unterkomplex erzählen. Und ich glaube aber, um Geschichte begreifen zu müssen, muss man eben diese vielen Facetten auch ja, sichtbar machen und auch diskutierbar, öffentlich diskutierbar machen. Ne? Und das war aus meiner Perspektive, wobei ich natürlich auch sagen muss, ich habe eine migrantische Außenperspektive, die nicht immer das widerspiegelt, was man im Land sieht. Ja, schwierig. Ne?
Weil man, um das anzuknüpfen, 2018, ich hatte gerade nochmal nachgeschaut, gab es dieses Holocaust-Gesetz in Polen unter Peace, das die Sprache dahingehend dem Bürger vorgeben wollte, dass man nicht mehr von polnischen Vernichtungslagern sprechen durfte, sondern nur noch von deutschen Vernichtungslagern auf polnischem Grund. Und da auch Strafbewährung da war und genau was Katharina sagte mit der Kollaborationsforschung, Forscher durchaus dann auch belangt werden konnten. Ich glaube, einen Fall gab es auch, einer Suspendierung eines Professors. Ja, also Peace und auch natürlich der Antisemitismus, der durchaus in Polen auch nach wie vor noch eine Rolle spielt, den hat Peace jetzt nicht unbedingt als antiwestlich zurückgewiesen, sondern ganz gerne mitgenommen. Ne? Das sehe ich schon auch so. Ne?
Wo ihr gerade den Rückgriff auf den Begriff Tannenberg hattet. Wir haben noch einen Rückgriff auf den Begriff Tannenberg, nämlich 1939. Das Unternehmen Tannenberg, nämlich der deutsche Versuch, einen Vorwand für den Überfall auf Polen zu konstruieren. Angriff auf den Sender Gleiwitz durch als Polen getarnte SS-Kräfte. Das lief auch unter dem Namen Unternehmen Tannenberg. Der Begriff kommt sozusagen immer wieder.
Ja, das ist dieser Irrsinn, mittelalterliche Geschichte als Nationalgeschichte erst zu betrachten, was schon Quatsch ist. Also in Grunwald 1410, da haben nicht Polen gegen Deutsche gekämpft. Ne? Das ist nicht richtig. Das waren keine Nationalstaaten. Aber aus einer ja, sehr nationalistischen Perspektive des 19. Jahrhunderts und seiner Denknachfolger, natürlich, ja, das waren immer wir gegen die anderen und klar versucht man da irgendwas auszubügeln. Das ist halt revanchistisch im Wortsinne, was da passiert. Ne?
Ich würde ganz gerne dieses sogenannte Holocaust-Gesetz, was Sebastian gerade angesprochen hat, nochmal aufgreifen, weil ich finde, da ist so ganz viel zusammengekommen, was vielleicht auch, wir haben ja am Anfang über die Peace gesprochen und auch über die Frage, was jetzt nach der Peace gerade passiert. Da steckt so ganz viel drin, wo ich da so das Gefühl hatte, also ich kann dann schon irgendwie auch verstehen, ohne Peace-Verfechter zu sein, aber auf welcher Grundlage die ihre Erzählung aufgebaut haben und womit sie dann erfolgreich auch Politik machen konnten. Weil natürlich war es Wahnsinn, Sprachverbote zu erteilen und in Forschung eingreifen zu wollen. Und das ging ja noch viel weiter. Es gibt, also auch jetzt sind die polnisch-israelischen Beziehungen wieder sehr angespannt. Und sie hatten sich vorher hochgesteigert, weil die polnische Regierung noch unter der Peace versucht hat, israelischen Jugendreisegruppen vorzuschreiben, welche Museen sie zu besuchen haben. Und da waren zum Teil Museen dabei für die sogenannten verfemten Soldaten, die also nach dem Zweiten Weltkrieg im Untergrund oder als Teil des polnischen Untergrunds weitergemacht haben und das zum Teil sehr unrühmlich und zum Teil mit einer sehr erkennbar antisemitischen Ausprägung. Und trotzdem verstehe ich, dass man auf die Idee kommt, als rechtspopulistische Partei so ein Gesetz an den Start zu bringen, wenn man eben in dem Bewusstsein, dass niemand in Polen, keine polnische Familie, nicht selbst irgendwie eine Leidensgeschichte hat, dann hört, wie unter anderem Barack Obama, war ein Versprecher, aber es ist halt auch der US-Präsident gewesen, von polnischen Konzentrationslagern oder Vernichtungslagern sprach, wie in einer ZDF-Dokumentation diese Formulierung verwendet wurde.
Ist ja eigentlich auch eine blödsinnige Formulierung.
Also eine absolut blödsinnige Formulierung, aber vor allem eine absolut unsensible Formulierung, wo ich 100% nachvollziehen kann, wenn eine Polin oder Pole, unabhängig davon, zu welcher Partei die stehen oder in welchem politischen Lager sie so verortet sind, da irgendwie ausrastet. Zumal, jetzt mal Barack Obama beiseite gelassen, ja, aber wenn sowas aus Deutschland dann noch kommt, dass da irgendwie eine vielleicht auch irrationale, auf jeden Fall ziemlich aufbrausende Reaktion kommt, das kann ich nachvollziehen. Und das ließ sich eben gut instrumentalisieren. Genauso wie dieses Bedürfnis der Peace oder diese Forderung nach Abrechnung, die sich ja nicht nur auf die Zeit vor der Wende der Volksrepublik bezogen hat, sondern eben auch auf die, Adam sagte vorhin, die wilden 90er, so die, es gibt jetzt sehr viele, sehr schöne Netflix-Produktionen, so polnische Gangsterfilme um die Wendezeit herum. Jetzt oute ich mich als Gangsterfilm-Fan. Ich finde die richtig super. Ich habe die 90er in Polen nicht miterlebt, aber wenn ein Teil dieser fiktiven Geschichten irgendwie eine Verbindung hat zu einem Gefühl für diese Zeit, was Menschen mit sich herumtragen, wo jetzt die Frage an euch mit drinsteckt, die ihr die wilden 90er zumindest bei Familienbesuchen vielleicht miterlebt habt, inwiefern ihr das bestätigen könnt. Aber wenn das ein Teil des Zeitgefühls ist, dann kann ich auch da verstehen, wie die Peace das instrumentalisieren konnte, zu sagen, ja, die Gerichte, da müssen wir jetzt aufräumen, weil die sind nicht über den Dingen. So, die sind käuflich, das haben wir alle gesehen in den 90ern, zum Beispiel.
Ja, wie ist ich, Sebastian? Ja.
Ich wollte vielleicht noch...
Ich die Ältesten, die da...
Ja. Lydia, du hast lange nichts mehr gesagt. Lydia, ja, wie war deine Erfahrung in den 90ern?
Genau, ich habe gerade selber überlegt, wie alt ich da war, weil da war ich in der Grundschule noch, ne? Und dann bis zu meiner Teenagerzeit. Das heißt, ich war recht jung und habe sicherlich die Umgebung dann noch nicht so reflektiert wie heute. Und ich habe gerade selber überlegt, welche Erinnerungen ich da habe, aber ich glaube, ich habe einfach damals auch nicht so darüber nachgedacht. Das war halt auch, ich weiß nur eine Sache, die mir nämlich aufgefallen war, dass wir ja nach Deutschland sind mit 4,5 und es so hieß ja, keine Ahnung, wann wir Oma wiedersehen so und dann ein paar Jahre später, oh, wir machen Urlaub und sehen Oma wieder, also meine väterlicherseits Oma und ich so, oh, okay, cool. 4 Jahre sind zwischen dem 4. und dem 8. Lebensjahr relativ viel Zeit und auf einmal siehst du die ganzen Verwandten wieder und alle sind voll happy, dass ihr euch wiedersehen könnt, aber ich habe das natürlich in dem Alter noch überhaupt nicht reflektiert, aber ich weiß
bist
noch...
Bist du zu sozialistischen Zeiten gar nicht regelmäßig rübergefahren?
Überhaupt nicht, wir sind 87 weg und das erste Mal, müsste 91 gewesen sein, als wir das erste Mal da waren und dazwischen war halt gar nichts, auf gar keinen Fall, ich meine ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, wie das gegangen wäre.
Wir sind, ja, wobei wir rechtlich auch anders waren. Wir waren einmal im Jahr in Polen, soweit ich zurückdenken kann, durchgängig.
Okay.
Aber ja, meine Mama war aber ja dann auch formal Deutsche. Und wir hatten, ja, ihr kennt das ja, wie das auf dem Land ist. Wir hatten halt auch Wege, dann halt, ne, dass Genehmigungen, Visa vielleicht besser gingen. Und ich fand diesen Cut nach 90 unfassbar gut als Kind jetzt, ne? So, du konntest halt, du brauchtest keine Bezugsmarken mehr für Fleisch. So, du konntest Dinge kaufen, die es hier auch gab. Meine Tante war eine Zeit lang im Kriegszustand und kurz danach inhaftiert und stand unter Beobachtung. So, das hat sich alles zum Positiven geändert. Und dann fing es aber an, finde ich, dass auf einmal so dieses kam, so und so hat keine Arbeit. Ne? Was man halt einfach nicht kannte. Ne? So sozialistische Staaten tun ja so, als würden sie allen Arbeit geben, weil sie auf der anderen Seite ja pleite laufen. Und ich finde, du hast dasselbe da erlebt, wie dann halt in der sogenannten DDR. Ne? Der Staat war völlig abgerockt, ne? Und hatte halt keinen großen Partner wie die sogenannte DDR mit der BRD, die da Kohle reingepumpt hat. Und dann ging es ja in Wildwestmanier los, wer was sich wie kaufen, aufbauen konnte. Die mafiöse Strukturen, ich will jetzt nicht sagen, dass erweiterte Familienangehörige dazugehört haben, aber wir hatten einige tatsächlich, die sehr viel zu sehr schnell Geld gekommen sind, das dann auch schnell wieder weg war. Aber da ging ja irgendwie alles und gleichzeitig irgendwie auch nichts. Und ich weiß, dass in meiner Familie dieses Narrativ riesig wurde. Wie gesagt, die waren alle Lech Wałęsa-Fans und der hat dann einfach als Realpolitiker nicht unbedingt so abgeliefert, wie man das erwartet hätte. Wobei die Erwartungshaltung natürlich auch völlig unrealistisch war. Ne? Ein bankrottes Land, was willst du damit machen? Du kannst ja kein Geld erfinden auf einmal. Und da kommt, glaube ich, dann viel der Unzufriedenheit her. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn nochmal der Präsident nach Wałęsa, dieser Kommunist? Oh, sag mal. Auf
Mit
jeden Fall der
K. Kwaśniewski? Nee, aber der war später.
Kwaśniewski, genau, als,
Kwaśniewski
genau.
meinte
Unter
ich, ja.
Kwaśniewski hatte man dann unfassbar viel Korruption in
Der
der
war nicht direkt
Verwaltung.
danach, aber ja.
Ja, okay, so, und das sind so die Zeitintervalle, die ich im Kopf habe. Wałęsa und dann kam Kwas, also Kwaśniewski, und ab da hieß es in meiner Familie immer nur noch, alle sind korrupt. So.
Ja, man darf ja auch die Hyperinflation nicht vergessen. Also ich weiß halt noch, dass beispielsweise die Ersparnisse bei vielen Familienmitgliedern, die waren halt immer in deutsche Mark. Ne? Natürlich. Ne? Also wie irre bist du, um bei einer hohen Inflationsrate deine Ersparnisse in deinen Socken halt in der Heimwährung quasi zu haben. Das ist ja halt auch so eine interessante Sache, ne? Also man vergisst, also als die Währungsreform war, ne, mit dem Euro, das ist ja auch unglaublich viel aus Ländern aus dem Osten gekommen, für die halt diese Währung halt quasi die Sparwährung war. Ne? Und was ich als Kind, also ich war da halt auch super jung, ne? Also so viel habe ich von den 90ern da halt politisch auch gar nicht mitbekommen, weil in dem Alter interessierst du dich hauptsächlich, weiß ich nicht, wo kann ich im Sommer baden gehen und so weiter und Familienbesuch ätzend, keinen Bock drauf manchmal, manchmal schon. Aber man hat schon gemerkt, auch diese ja starke Veränderung von Mal zu Mal, wo du hinfährst. Ne? Also wenn ich mir überlege, das Land, wo wir halt kurz nach der Wende immer mehrmals im Jahr hingefahren sind, um Familie zu besuchen, und das Land, wo ich heute hinfahre, das sind ganz unterschiedliche Welten. Ne? Also heute gehst du irgendwie in Poznań in der City einkaufen, das sind dieselben Läden wie hier. Ne? Also es könnte Münster sein. Ne? An manchen Ecken denke ich sogar, oh, schöner als Münster. Ne? Und damals war, ne, also so auch Armut, ne, also einfach bei einigen Leuten da, ne, und die große Frage, wie sieht die Zukunft aus? Und man darf ja nicht vergessen, bei vielen Familien war es dann einfach auch so, dass die Entscheidung auch aus ökonomischen Gründen getroffen wurde. Ja, ne, also im Westen arbeiten, so, ne. Viele wären sicherlich gerne geblieben, ne, aber wirtschaftlich waren eine Zeit lang zumindest halt nicht so viele prickelnde Optionen für einige Menschen, je nach Ausbildungsgrad und Vernetzung und so weiter da. Na, also in meiner Familie sind halt mehrere Leute aus dem Grund nach Deutschland gegangen.
Also
Und
letztlich hast
übrigens.
du ja viele parallele Entwicklungen in ganz vielen dieser ehemaligen Warschauer Paktstaaten, die sich letztlich dann auf unterschiedliche Trajektorien dann da rausbegeben haben. Letztlich waren ja die wilden 90er ein Phänomen, was du in Russland genauso hattest.
Ja, aber anders schon, ne? Also nochmal deutlich anders.
Wesentlich extremer sicherlich, aber ja.
Aber auch
Und die
das, wenn man
Sache,
eben.
ja.
Achso,
Mach ruhig,
Entschuldige.
Martin. Alles gut.
Ganz kurz nur, wenn man versucht zu verstehen, wer diese Peace ist und wie die, auf welcher Grundlage die das machen konnte, was sie gemacht hat. Deswegen habe ich nach diesen 90ern gefragt. Also, weil ihr jetzt dieses Misstrauen auch angesprochen habt, gegen irgendwann dann auch undifferenziert alle, so das System vielleicht auch einfach. Das ist, also sage ich jetzt mangels Erfahrung als jemand, der hier reingekommen ist und sich das quasi immer als Deutscher so von außen irgendwie erschließt, indem er einfach viele Menschen anspricht und Fragen stellt. Aber mir scheint das auch ein Erklärungsmuster dafür zu sein, dass die Peace so lange das machen konnte, was sie gemacht hat, dass sie so sichtbar und so dreist einfach. ohne Rücksicht schlichtweg im Sinne ihrer Wählerschaft auch geliefert hat, einfach durchgezogen hat. Ich will die Gelegenheit mal nutzen für ein bisschen Eigenwerbung für unseren schönen kleinen Studio-Podcast in Polen. Letzte Folge mit dem reißerischen Titel Der Ex-Exorzist. Da erzählen wir die Geschichte im Zuge dieser Ermittlungen, die jetzt laufen, wo auch das Haus des Justizministers durchsucht wurde und andere Vorgänge, wie Gelder aus einem Justizfundus, also einem wie sagt man auf Deutsch, einem Fonds, der eigentlich dafür gedacht war, Opfer von Straftaten zu unterstützen und Häftlinge, die aus dem Gefängnis wieder freikommen, bei der Reintegration ein bisschen zu pushen. Dafür waren diese Gelder gedacht. Und das Geld ist ausgegeben worden, unter anderem Pegasus, hat Katharina vorhin schon angesprochen, diese Abhörsoftware, ist aber recht freihändig einfach verteilt worden an Leute, die der Partei und den Koalitionspartnern, dem Justizminister Zbigniew Ziobro von Suverenna Polska, dem souveränen Polen, die denen nahe standen. Der Pater Rydzyk ist vorhin erwähnt worden, dieser katholische Pfarrer / Medienunternehmer. Und die Geschichte, die wir da erzählen in dem Podcast oder nacherzählen, ist die von einem jungen katholischen Pfarrer, der im Grunde versucht, denselben Weg zu gehen und unfassbar viel Geld für ein super shady Unternehmen bekommt, ohne dass überhaupt jemand das überprüft. Offiziell, um ein Haus zu bauen, wo so Safe Spaces entstehen sollen für Menschen, die eben Opfer von Verbrechen geworden sind und da jetzt Rückzugsräume und sichere Räume und Therapiemöglichkeiten brauchen. Und irgendwann ist dann aufgefallen, dass doch merkwürdig ist, dass in so einem Therapie- und Rückzugshaus mehrere Produktionsstudios, eine große Aula mit Theatersaal, Regieräume und Ähnliches eingebaut werden sollten, was alles so verdächtig nach Medienzentrum aussah. Und die Erklärung dafür, also zumindest die beste Erklärung, die ich bisher finden konnte, dass die Leute nicht vorher schon gesagt haben, seid ihr bescheuert? So, das ist auch unser Geld. Das können wir doch nicht machen. Und die Peace ist wiedergewählt worden 2019 mit einem besseren Ergebnis als 2015. Ist, dass eben dieses Misstrauen da war. Das ist so, okay, wir werden eh verarscht. Und dann verarschen, lassen wir uns doch lieber von denen verarschen, die uns in dem Sinne verarschen, wie es vielleicht für uns irgendwie besser ist, wenn man zur Wählerschaft dieser Partei gehört.
Ja, man muss auch sagen, wenn man sich mit Leuten unterhält, so eher, die eher konservativ sind, vom ländlichen Raum, es wird ja auch mehrfach schon angesprochen, ne? Also so soziale Maßnahmen, die die Peace durchgebracht hat, sind für viele Leute einfach unglaublich wahlentscheidend gewesen, ne? Also beispielsweise, wie hoch sind die Renten, wie viel kriegen Mütter und so etwas. Und da muss ich sagen, ja, haben aus meiner Sicht andere Parteien auch gepennt, da ein entsprechendes soziales Angebot zu machen, beziehungsweise als man an der Regierung war, da halt nachzubessern. Und das hat die Peace einfach ganz gut ausschlachten können. Ne? Also klar gab es auch linke Parteien, die da andere Vorstellungen hatten, ne? Aber in der Kombination, die halt vielleicht diese spezielle Wählergruppe, ne? Also vor allem älter, ländlich, konservativ anspricht, ja, hat die Peace da halt einfach einen Volltreffer gelandet. Ne? Und man muss sagen, wenn man in Polen arbeitslos ist, dann hat man ein wirkliches Problem. Ne? Also mich hat mal jemand angesprochen und meinte so, ja, in Polen habt ihr halt diesen Familienzusammenhalt. Ich so, ja klar, haben wir diesen Familienzusammenhalt, den gibt es überall. Aber wenn du in Polen arbeitslos bist über einen längeren Zeitraum, ne? Also du kriegst halt nicht die Unterstützung, dass du halt ein gutes Leben alleine führen kannst, sondern du bist oft wirklich darauf angewiesen, dass jemand dir zusätzlich hilft. Weil das ist wirklich ein, also aus meiner Sicht, ja, also Existenzminimum wäre halt eine sehr positive Formulierung dessen, wie viel da rumkommt. Das ist jedenfalls die Erfahrung, die ich gesehen habe im Familienkreis. Also es ist ein ganz anderes Level von Sozialstaat, wo wir hier drüber sprechen. Und ja, also, ne, also beim Thema Arbeitslosigkeit muss ich sagen, halt, also aus meiner Sicht ist jetzt die Peace jetzt nicht die Verfechterin von mehr sozialer Gerechtigkeit an diesem Punkt. Ne? Aber beispielsweise, wenn es um Rentenhöhe geht. Ne? Und da kann man halt durchaus diskutieren, ist das halt überzogen oder nicht. Aber das, also soziale Themen waren für viele Leute halt einfach total wahlentscheidend.
Ich glaube, wir können an der Stelle sehr dankbar sein. Das ist mir letztes Jahr mehrfach durch den Kopf gegangen, dass der polnische Staat nicht so überaltert ist wie der deutsche. Ich glaube, wenn wir nicht so viele junge Leute in Relation gehabt hätten, die wir in Deutschland einfach nicht haben, wäre das Ganze nicht so ausgegangen.
Ich muss noch
Bitte?
kurz erwähnen, ich weiß, eventuell lenke ich hier ein bisschen von dem Thema ab, aber ich dachte, bevor die Sendung endet, wollte ich das doch noch mal kurz einwerfen, weil wo wir über die katholische Kirche und ihre politische Wirkung auch schon mehrfach hier gesprochen haben, sollte man vielleicht die Sache mit Karol Wojtyla erwähnen, ne? Johannes Paul II., weil er ja als polnischer Papst durchaus eine sehr große Bedeutung hatte. Und als er 1979 Polen besucht hat, da hat das ja auch eine Wirkung gehabt, die mehr als nur religiös war. Und dass die Menschen dort auch sehr stark daran denken und eben auch die Wirkung des katholischen Glaubens auch in dieser Zeit auf sie, das spielt ja auch eine Rolle, die man vielleicht heute hier nicht unbedingt auf dem Schirm hat, ne? Also das hat ja alles auch eine Geschichte, warum die katholische Kirche bis heute auch einen politischen Einfluss hat und man das tatsächlich nicht so klar trennt, wie wir es hier tun. Vielleicht nur kurz zur Erwähnung, weil mir das gerade noch eingefallen ist, dass das etwas ist, was Deutsche vielleicht nicht so auf dem Schirm haben.
Wobei
Und
die
genau.
polnische Kirche, ich durfte da tatsächlich ein längeres Stück für die Jungle zu machen im Herbst
Okay.
des Jahres. Die
Oh.
polnische Kirche hat ein ganz großes Problem, das hier kaum jemand richtig wahrnimmt. Der polnischen Kirche gehen nämlich die Pfarrer aus. Die haben immer und immer weniger Leute, die sich für die Priesterseminare anmelden. Das sind meist Hardliner. Dadurch, dass eben beispielsweise Homosexualität nicht mehr per se gegeißelt wird in Polen, ist die Problematik, dass für die katholische Kirche, dass viele, die früher Pfarrer geworden sind, um in Homosexualität leben zu können und damit Heterogenität in die Kirche gebracht haben, wegbrechen. Die Hardliner, die eintreten in die Priesterseminare, wollen zu einem Teil gar nicht Pfarrer werden, weil sie merken, dass der Diskurs mit den jüngeren Pfarrern gesucht wird. Und jetzt kam es dann Ende letzten Jahres, dazu gehen die Polen ein bisschen weniger, nicht viel, aber ein bisschen weniger in die Kirche. Die fetten Jahre sind vorbei. PiS hat denen unfassbar viel Grundstücke verkauft, zu teilweise nur 1% des Preises. Aber jetzt stehen sie vor der Frage, wen schicken wir denn zu unseren Schäfchen? Und es gab zumindest Ende letzten Jahres, ich habe das dann nicht mehr verfolgt, die sehr lauten Überlegungen, jetzt Pfarrer aus Schwarzafrika zu holen, wo der Katholizismus eben noch stärker ist und in die polnischen Gemeinden zu stecken. Man aber dann aus den polnischen Gemeinden hörte, dass man sich Sorgen macht, wie denn dann die Akzeptanz dieser schwarzen Pfarrer in den Gemeinden sein wird. Also die polnische Kirche kämpft an einem krassen Ausbluten ihrer Funktionsträger. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Und da reden wir noch nicht mal über die Themen wie das Offenmachen von Missbrauchsfällen. Da reden wir auch nicht über Themen wie die Haltung zu Abtreibung, die gerade bei den jungen Polen eher unpopulär ist, was die polnische Kirche da verbreitet. Das werden spannende Jahre für die katholische Kirche in Polen werden.
Ich muss noch erwähnen, kennt ihr diese Doku Tylko nie mów nikomu? Also
Ja.
sag es nur niemandem. Das war ja ein unglaublicher Einschnitt, weil das die erste Doku war, die wirklich explizit über den Missbrauch in der Kirche in Polen so klar auch berichtet hat, ne? Und da habe ich mitbekommen, dass viele Menschen das doch sehr zum Nachdenken gebracht hat, was sie vorher kaum für möglich gehalten haben. Also hat man hier kaum mitbekommen, welche Wirkung diese Doku hatte, die 2019 auf YouTube dann auch für alle zugänglich war. Genau.
Ich glaube, ein Aspekt, den wir noch ansprechen sollten, ist, also Kaczynski ist ja lange Zeit sehr stark mit Viktor Orban verglichen worden. Und da war auch immer so das Gefühl da, dass so eine Achse dieser rechtsgerichteten Politiker innerhalb der EU da sehr stark da ist. Und dann kam 2022 und der Überfall auf die Ukraine und plötzlich waren Kaczynski und Orban auf völlig unterschiedlichen Seiten. Was ist denn da passiert?
Wenn ich einen Halbsatz reinschmeißen darf, ganz kurz, weil ich sehe die Zeit. Man darf bei Kaczynski nicht vergessen in Deutschland, was man immer tut, dass sein Zwillingsbruder tatsächlich mittlerweile historisch verkitscht positiv gesehen wird und Jarosław Kaczynski davon lange profitiert hat, wie Lech Kaczynski als Staatspräsident gerade nach dem, jetzt hätte ich auch schon gesagt, Attentat, Entschuldigung, nach dem Flugzeugabsturz von Smolensk glorifiziert wurde. Das nur ganz kurz eingeschoben.
Also wenn du den Flugzeugabsturz von Smolensk erwähnst, musst du ganz, glaube ich, ganz kurz das einordnen, weil das wird nicht jeder kennen.
Okay, da ist ein Flugzeug mit Leuten, ich mache es wieder mal auf meine platte Art, Flugzeug fliegt mit wichtigen Leuten aus dem Parlament, unter anderem der Parlamentspräsident, aber auch der Staatspräsident Lech Kaczynski, dichter Nebel, das Ding stürzt ab und die sind tot. Und das ist natürlich schlecht. Alle trauern und so. Und in der Folge wird dann aber das Narrativ eines Attentats, eines gezielten Anschlags auf dieses Flugzeug verbreitet. Und Jarosław Kaczynski bezieht sich dann immer wieder darauf, dass er ja das Erbe seines Bruders fortführt, fängt teilweise dann irgendwann noch an, so einen Personenkult zu etablieren. Und was ich sehr schön fand, meine Frau fand es zu hart, dass Tusk bei seiner Annahme des Regierungspostens dann nochmal sagte, und Sie, Herr Kaczynski, Sie ehren nicht das Andenken Ihres Bruders, Sie beschmutzen es und haben das die ganze Zeit beschmutzt, und dann ist Jarosław völlig ausgerastet, rennt nach der, das ist auch polnisches Parlament, rennt nach der Rede von Tusk an das Rednerpult und brüllt dann nochmal rein, Sie sind ein deutscher Agent! Schön. Also nein, schlimm und alles, aber das ist Filmstoff, ne?
Also man muss vielleicht bei Smolensk dazu sagen, dass die dann nicht irgendwo hingeflogen sind, sondern zu einer Gedenkveranstaltung für die Massaker von Katyn, wo die Rote Armee geschätzt an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeitpunkten, aber in Summe, glaube ich, über 22.000 polnische Erstmilitärs, aber dann tatsächlich auch weite Teile der staatlichen Elite hingerichtet haben. Und das war das erste Mal, dass von russischer Seite so eine Art Bereitschaft zu sehen war, dass man da gemeinsam gedenken könnte. Und ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, Putin wäre sogar dabei gewesen oder war bei einem anderen Termin dort. Also es gab auf jeden Fall so ein Entgegenkommen aus Moskau, dass man so von der Entschuldigung noch weit entfernt war und von so einer richtigen Anerkennung auch, aber zumindest konnte man sich da mal treffen. Und dann fliegt also dieses Flugzeug dahin und es ist wieder die polnische Staatselite. Natürlich nicht alle, ne? Aber wirklich sehr wichtige, auch wichtige historische Figuren dabei aus der Solidarność-Zeit zum Beispiel und eben der Staatspräsident, und die sterben dort.
Es gab deutliche Warnungen, dass das Wetter nicht gut war zum Fliegen und zum Landen da.
Genau, technisch ist das alles ziemlich aufgeklärt und es ist ziemlich klar, dass die eigentlich hätten abdrehen und zu einem anderen Flughafen fliegen müssen und dann wären sie halt ein bisschen zu spät. Oder auch ein paar Stunden zu spät, aber sie wären zu spät gekommen und das war politisch inakzeptabel. Für Jarosław Kaczynski hat es eben gereicht, um zu sagen, guck, damals haben die Russen und heute haben die Russen.
Ja, und unterschiedliche Medien haben dann, also so Medien aus eher so der rechtspopulistischen Bubble, haben dann halt auch teilweise Bilder veröffentlicht, wo dann halt irgendwie jemand von der Opposition, wie er Putin die Hand schüttelt, zu sehen waren und sagen Motto so, hier, das ist der Beweis, die beiden haben das geplant. Ne? Also so teilweise war nicht nur das Narrativ da, Russland hat auf jeden Fall da einen Anschlag verübt, sondern auch mit Mitwissen von einigen Oppositionspolitikerinnen. Ne? Und das wurde halt immer wieder dann auch in unterschiedlichen Wahlkämpfen aus der Mottenkiste geholt.
Dazu kommt noch vielleicht, ich kann da kurz vielleicht noch ganz bisschen historischen Background liefern. Dazu kommt noch, sind die Polen irre, dass die das denken? Nee, es gab ein vergleichbares Unglück, / Anschlag tatsächlich, der polnische Exil. Der Chef der polnischen Exilregierung im Zweiten Weltkrieg, ein General Sikorski, war 45, glaube ich, auf dem Rückweg in dieses befreite Polen mit einem Flugzeug. Ich glaube, das ging über Gibraltar. Und dieses Flugzeug ist auch abgestürzt und er ist ums Leben gekommen. Und da gibt es bis heute Untersuchungen, weil der Pilot überlebt hat, aber niemand von den Insassen und so weiter. Und in dieser rechten polnischen Bubble, die ja tatsächlich sehr extrem, ich glaube, das habe ich viel zu wenig betont hier, das wäre mein Job gewesen, extrem historisch denkt, war das sehr, sehr präsent. Also und da wurde sofort diese Gerade gezogen zwischen diesem Flugzeugabsturz und Smolensk. Seht ihr wieder so einen Enthauptungsschlag gegen unsere Regierungselite?
Soll ich noch was zu Orban sagen?
Bitte,
Ja, also ich finde das tatsächlich spannend, dass sozusagen ja so ein Stück weit natürlich die polnische Regierung 2022 eben auch in dem Druck war, auf der einen Seite sich irgendwie ähnlich zu Putin zu sein, sich aber auf der anderen Seite sehr stark gegen ihn schützen zu wollen. Also das fand ich eine sehr spannende Beobachtung, was dann da auch passiert ist in dieser Politik.
Ja, Orban und Kaczynski oder die ungarische und die polnische Regierung waren ja insofern vor allem Partner gegenüber der Europäischen Union, als dass sie sich halt gegenseitig den Rücken freigehalten haben. Und immer wenn es eine einstimmige Entscheidung gegen einen der beiden hätte geben müssen, war der andere da, um Veto einzulegen. Und das war aber, also ich bin jetzt kein Experte für Ungarn, ehrlich gesagt, aber dieses Verhältnis war ja trotzdem nie leicht. Auch wenn Jarosław Kaczynski mal davon sprach, dass man in Budapest an der Weichsel haben möchte. Also es war so sehr klar, dass da schon Orbán auch so ein Vorbild ist, auch den Umbau oder das Kapern de facto der Medienlandschaft, der Rechtsstaatlichkeit etc. angeht. Trotzdem sind es zwei sehr unterschiedliche Politiker, sehr zwei sehr unterschiedliche Länder. Orban ist länger am Start, aber hat auch tatsächlich, weil er die verfassungsgebende Mehrheit hat, erreichen können, was die Peace, würde ich jetzt privat sagen, zum Glück nicht erreichen konnte. Aber spätestens an der Stelle, wo Orban eben sehr offenkundig überhaupt nichts auf die Ukraine gibt und zu Moskau hält und davon auch nicht abweichen möchte, war halt eigentlich klar, also korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber es war zumindest meine Wahrnehmung, dass da in Polen nicht nur eine rote Linie überschritten ist. Eben auch da, Adam hat es ja gerade angesprochen, dieses sehr historische in der polnischen Politik, ja nicht nur bei der Peace, aber eben ganz stark bei der Peace, dass man diese ganz langen Linien immer zieht. Und in Deutschland ist sehr lange recht naiv über Nord Stream 1 und 2 als Gaspipelines gesprochen worden. Und in Polen ist vor Jahren schon, da war ich hier und habe es überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich geht, ist das Ganze auf einer völlig anderen Ebene behandelt worden. Da hieß es so, warte mal, Deutschland hier, Russland da, über unsere Köpfe hinweg. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Und da haben wir echt nie gute Erfahrungen damit gemacht. Ist in Deutschland, ja, ist ja dann nach dem erweiterten Kriegsausbruch oder nach dem erweiterten Angriff hinreichend diskutiert worden, ist halt komplett ignoriert worden. Hat man einfach nicht ernst genommen. Also die Polen, muss man nicht hinhören. Und Russland ist einfach aus polnischer Perspektive und das ja tatsächlich auch weit über die Peace hinaus einfach ein Feindbild. Einfach eine Macht, die in der polnischen Historie auch immer als Aggressor aufgetreten ist. Adam, ich hoffe, ich bewege mich jetzt nicht auf zu dünnes Eis, aber ich glaube, dass
Das können wir, glaube ich, so stehen lassen.
mich so weit aus dem Fenster lehnen zu können. Auch als das russische Zarenreich davor, auch da muss man jetzt gucken mit historischen Kontinuitäten, aber als Teilungsmacht, Polen hat 123 Jahre schlichtweg nicht existiert. Also da gibt es einfach keine positiven Assoziationen. Und es gibt einen Auftritt von Lech Kaczynski, dem eben diesem Flugzeug in Smolensk Verstorbenen, der 2008 im Georgienkrieg sagte, das passiert jetzt hier. Und wenn wir jetzt hier nicht aufpassen, dann geht es danach in die Ukraine und dann ins Baltikum und oder zu uns. Und das, ja, hat sich bewahrheitet. Und da ist die Idee, mit Russland zu kooperieren, ist völlig undenkbar, in Anführungsstrichen. Undenkbar, weil am Ende ist dann doch relativ viel denkbar. Aber zumindest auf der Bühne ist es undenkbar. Wenn man sich so anguckt, wie dann die Importe tatsächlich aussehen, das ist alles weit zurückgefahren worden und Polen war da treibende Kraft. Es gibt auch immer noch Bereiche, wo man sich wundert, was da für Geschäfte stattfinden, aber es ist alles im mikroskopisch kleinen Bereich eigentlich.
Ich wollte euch noch was fragen. Habt ihr das auch so empfunden nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine? Da hatte ich nämlich, was so innerpolnische Politik angeht, so einen kleinen positiven Moment, weil was ich da gesehen habe, war ganz überparteilich so ein Friedensgebot im Hinsicht auf diese eine Thematik, dass man sagt, nee, da beziehen wir ganz klar Stellung für die Ukraine und sind voller Unterstützung. Und jeder, der uns hier von der Seite kommt mit irgendwelchen wieder historischen Animositäten gegen Ukrainer, der soll bitte Raus aus dem Diskurs, darüber reden wir nicht mal. Ne?
So lange, bis es um Landwirtschaftsexporte geht.
Ja, nee, ich wusste, dass das kommt.
Ja, aber das ist nicht.
Nee, Entschuldigung. Und es stimmt vor allem nicht. Also ich habe die Bauernproteste in Polen jetzt sehr aufmerksam verfolgt und jeder einzelne dieser Bauernsprecher, oder keine Ahnung, wie die Landwirtssprecher da heißen, auf jeden Fall, jeder einzelne dieser Bauernsprecher betont immer wieder, dass es nicht darum geht, die Ukraine weniger zu unterstützen, dass man eine Lösung für den polnischen Roggen haben will und die Solidarität, zumindest die geäußerte, bröckelt an keiner Stelle. Das ist nicht dieses Wutbürgertum nach dem Motto, diese scheiß Ukrainer, die kommen hier hin und übernehmen unseren Sozialstaat, sondern es ist ein klares, wir wollen unseren Roggen halt auch verkaufen. Und deswegen bin ich bei der, ich hatte das letztens hier im privaten Umfeld, man merkt es vielleicht, das ist eine andere Nummer als diese Bauern, die hier irgendwelche Sachen blockieren und glauben, besser zu sein als die Last Generation. Also das ist eine andere Nummer in meiner Welt.
Ja, und mir ging es wirklich nur um so eine innerparteiliche Stimmung über diese extremen Grenzen hinweg, die wir hier die ganze Zeit postuliert haben. Wir haben ja die ganze Zeit gesagt, wie mit welch harten Bandagen diese Wahlkämpfe geführt worden sind. Was für Abgründe da stellenweise klaffen zwischen den Leuten. Und in dieser Sache ist man sehr schnell und sehr entschieden zusammengekommen. Und da wurde mir wirklich warm ums Herz. Dass man, ich habe da mit Leuten plötzlich zusammengearbeitet, mit denen ich mich vor Jahren entzweit habe, weil die irgendwie hart rechts abgedriftet sind. Und jetzt höre ich, dass die wirklich, als es wirklich richtig abging, Anfang des Krieges, mit Hilfskonvois nach Kiew fahren. Und dann habe ich da auch mal angerufen und gesagt, du, egal was war, aber geile Aktion. Ich möchte das irgendwie unterstützen. Und das war eine ganz unglaubliche Stimmung. Und das so ein bisschen dazu, wie ich das empfand in der polnischen Politik.
Ja, aber aus meiner Sicht war es jetzt nicht so verwunderlich, wenn man eben auch die geschichtlichen Bezüge sich anschaut und vor allem auch sich daran zurückerinnert, so naja, es gab da halt zwischenzeitlich Wochen, da standen halt Panzer in Weißrussland an der Grenze zu Polen. Ne? Das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Und es gab ja vor, das war im Februar, dieses Interview, Tucker Carlson interviewt, in Anführungsstrichen, Putin, wo er ja auch nochmal so sehr fragwürdige Narrative verbreitet hat, als hätte Polen jetzt Deutschland dazu in den Krieg reingezogen. Interessante Perspektive, ist natürlich totaler Bullshit, aber es wäre totale Harakiri gewesen, für irgendeine Partei sich da halt hinzustellen und zu sagen, ach, lehnen wir uns jetzt mal zurück, mal gucken. Ne? Also es gibt ja einen Grund, warum in Polen auch über viele Parteien hinweg da eine Einigkeit ist, dass man halt beispielsweise US-Militär erstmal eine gute Sache findet. Gerade so in der regionalen Situation mit der historischen Erfahrung mit einigen Nachbarinnen und Nachbarn. Und ja, also ich muss sagen, ich fand das jetzt überhaupt nicht überraschend. Ja, also da geht es halt einfach auch um Fragen, ja, der Existenz, ne? Also natürlich NATO und so weiter und so fort. Also da ist schon also glaube ich, korrigiert mich gerne, wenn ich das falsch von außen sehe, eine gewisse Sicherheit. Aber trotz allem möchte man Russland nicht als Nachbar haben. Ja, also wer möchte das in der aktuellen Situation? Das wäre totaler politischer Harakiri. Ja?
Also Verteidigungs- und Rüstungspolitik ist wahrscheinlich das einzige Feld, wo es eine Kontinuität gibt. Also auf so hoher ministerialer Ebene zwischen der Peace-Regierung und der jetzigen von Donald Tusk. Da wird im Einzelnen viel aufgearbeitet. Auch da laufen Audits, wenn es darum geht, was konkret gekauft wurde. Das ist irgendwann auffällig gewesen, dass Mariusz Błaszczak, der Peace-Verteidigungsminister, einfach sehr gerne Fotos macht vor Panzern und Panzerhaubitzen und eben weniger vor so den kleinen unspektakulären Dingen, die aber notwendig sind, damit ein Militär im Verbund funktioniert. Aber Katharina, weil du jetzt sagtest, das wäre Harakiri politisch, es war Harakiri, womit sich zumindest gut 7% bei den Parlamentswahlen kriegen oder gewinnen ließen.
Konföderatia hat das gemacht, ne?
Konföderatia gab es ja schon, die auch nochmal, ist auch eine Geschichte für sich und in sich heterogen sind, aber ist die einzige Partei, die eben, also einzige nennenswerte Partei, die im Wortlaut vor einer Ukrainisierung der polnischen Gesellschaft gewarnt hat und da also so ein bisschen den anderen eine Stimme gegeben hat. Aber es sind auch nur 7%, muss man am Ende
sagen. Ja, und später wurde dann auch abgeschwächt mit Hilfe, ne, als es so in die heiße Phase des Wahlkampfs ging. Ne? Und ich finde, 7% im Vergleich zu anderen Ländern ist halt auch noch so, ja, ne, also als große Partei meine ich jetzt.
Ja, also ich will nur sagen, es ist nicht so, dass es diese Stimmung in der polnischen Bevölkerung gar nicht gäbe, aber wir sind weit davon entfernt, dass es hier einen Stimmungsumschwung geben würde. Und ich würde das auch bestätigen, dass alle Landwirte, mit denen ich gesprochen habe, und die Proteste laufen lang genug, dass wir da ein paar getroffen haben, die betonen das auch in jedem zweiten Satz, wobei es auch die Vermutung gibt, dass zumindest 78% der polnischen Bevölkerung unterstützen diese Proteste der Landwirte, ist also enorm viel. Und dass da auch so ein bisschen so, naja, vielleicht eine latente Anti-Ukraine-Stimmung bei dem einen oder anderen kanalisiert werden kann, aber auf die ganze Gesellschaft gerechnet ist es schon sehr, sehr bewegend auch. Also,
ja,
hat mich auch gerührt damals und bis jetzt.
Also ich meine, so selbstverständlich ist das, wenn du sagst, Katharina, niemand möchte eine Grenze zu Russland haben. Ja, schon, aber ja,
also,
ich sag mal, sowohl
Grenzen,
Ungarn...
Ne? Also, so, ne? Also
ja, aber, so,
und so, aber ja.
Sowohl Ungarn meine, als auch die Slowakei grenzen halt auch an die Ukraine. Ja, und in der Slowakei hatten wir ja gerade eine Wahl, die, sagen wir mal, eher russlandfreundlich ausgegangen ist.
Ja, nimm Serbien. Ne?
Ja gut, aber Serbien ist noch weit genug von der Ukraine weg, dass da die Wahrscheinlichkeit, und Serbien hat ja auch die Tradition seit Tito, der jetzt kein Serbe war, aber aus alter jugoslawischer Zeit, dass man ein ganz anderes Selbstbewusstsein gegenüber Russland hat. Aber ich glaube, mit der ein bisschen in die Zukunft hatten wir ja schon geblickt, und ein bisschen hatte auch Martin schon die Skepsis mal angesprochen, ob die Peace nicht auf absehbare Zeit auch wiederkommen könnte, würde. Insofern würde ich es eigentlich ganz gerne an der Stelle abbinden mit dieser etwas verbindenden Note für die polnische Gesellschaft. Wir haben es auch schon kurz nach 9.
Ich würde als Kompromiss nochmal darauf hinweisen, sorry, ich muss diese Bühne jetzt einfach nutzen, ne? Wir machen diesen Podcast, ne?
Das war das, was ich jetzt noch ansprechen wollte.
Nichts anderes die ganze Zeit. Was passiert eigentlich in Polen?
Wie hieß der Podcast? Ich habe das noch nicht mitbekommen.
Wie ist der? Das in Polen? In Polen
heißt er, genau. Und man findet ihn in der ARD-Audiothek. Aber auch sonst wo überall.
Auch bei Spotify?
Auch
nein, überall, wo es Podcasts gibt, das ist ja unglaublich.
Ich wollte genau diese Formulierung
in Polen werde ich animieren.
Vielen Dank.
Das ist auf jeden Fall super. So, und auch auf jeden, denn es ist ja super, dass ihr alle hier wart. Und falls irgendwer von euch noch etwas vielleicht sagen möchte, worauf ihr hinweisen möchtet, letzte Chance ist jetzt.
Genau. Sebastian, wir wissen von dir, wird's was nicht geben, wird's von dir was demnächst, ein Buch, meinte ich.
Ja, ich bringe ein Buch raus, aber bevor ich darauf demnächst Werbung mache, bei Twitch gibt es den Kanal Barto Zocke. Da spielen jeden Freitag drei meiner Kolleginnen Computerspiele und reden halbwegs psychologisch und mit viel Gefluche, noch viel mehr als ich das tue, darüber. Das solltet ihr alle abonnieren. Das ist sicherlich nicht dasselbe Level wie in Polen. Das ist ein sehr guter Podcast zum Thema Polen, aber es versucht auch ein wenig Niveau reinzubringen.
Katharina, hast du was, was du herausstellen möchtest?
Ja, ich habe ja natürlich auch einen Podcast, wie es sich gehört, in dieser Runde, und der heißt Denkangebot, und da habe ich tatsächlich kurz vor den Wahlen mal mit Martin gesprochen, ich finde, das ist ein super schöner Rundumschlag geworden, wo auch die einzelnen Parteien mal erklärt werden und ihr Verhältnis zueinander. Und kann ich sehr empfehlen, mal reinzuschauen. Und mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht und man lernt auf jeden Fall sehr viel über Polen. Denkangebot-Podcast.
Ja, sehr schön. Ich habe noch was. Ich bekam heute eine Paketankündigung, dann kam das Paket wieder nicht. Ich weiß nicht, was drin ist, aber ich vermute, es werden die ersten Bücher von Faktenimmun sein, weil andere Leute auch schon gedruckte Bücher bekommen haben. Also mein neues Buch Faktenimmun, warum Wissenschaftsleugnung so gefährlich ist und wie man sich davor schützt, Ist jetzt tatsächlich offenbar zu bekommen und ich hoffe, ich bekomme es dann auch irgendwann, dass ich hier mal ein Exemplar in die Kamera halten kann.
Ah, ganz
Sehr
vergessen.
cool.
Es gibt jetzt eine
Ja.
Taschenbuchausgabe von Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik von Pia Lamberti und mir. Könnte eventuell für die eine oder andere Hörerin oder den Hörer interessant sein. 14 Euro,
Adam?
glaube ich, oder? 14,
Ach so.
12. Wenig Geld.
Okay. Und Adam, hast du noch was?
Ich bin ja bei so einer Firma, die heißt Captorga mit K, wie man's so hört. Und wir haben ganz viele Podcasts, die gibt es bei Spotify, wir produzieren neue. Ich habe auf YouTube ganz interessantes Video tatsächlich, wo ich über Nawalny spreche und über eben diese 90er Jahre enttäuschten und das tatsächlich auch so ein bisschen aus Sicht von polnischen Dichtern und Denkern behandle. Das ganze Russland-Nawalny-Thema vielleicht ganz spannend für manch einen.
Und ich muss zum Ende jetzt noch darauf hinweisen, dass wir uns bald wieder live treffen in Leipzig im Kupfersaal. Am 17. und 18. Mai, da haben wir wieder das WTF Festival, wtf-leipzig.de. Und falls ihr Lust habt, schaut mal rein. Da haben wir auch mal viele interessante Themen und Menschen, die mit uns sprechen. Yay. Soweit, so gut.
Und als GWUB-Vorsitzender komme ich nicht drum herum, wenigstens auch noch ein bisschen Werbung für die SCEPCON zu machen. Die ist nämlich genau eine Woche davor am Himmelfahrtswochenende in Augsburg, auch mit interessanten Vorträgen und einer wahrscheinlich ziemlich spannenden Mitgliederversammlung hinterher.
Jo, dann Dankeschön euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.